Es ist Dienstagabend und ihr habt die richtige Frequenz gewählt. Ihr seid auf 98,4 oder 99,3 Megahertz im UKW bei Coloradio in Dresden und Freital. Oder ihr seid auf Port 443 von c3d2.de zum Penta-Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Clubs Dresden. Und bei mir im Studio sind, nein, nicht im Studio, in der Schalte, wir sind ja immer noch Corona-konform bei uns in unserem Homeoffices, hier in dieser Schalte findet sich der Honky.
Guten Tag.
Außerdem der Mol.
Mahlzeit.
Dann Simon.
Guten Abend.
Und mein Name ist Cyril. Das hier ist übrigens die Aufzeichnung vom 17. Mai. Wir sind heute schon ein bisschen früher dran mit dem Aufzeichnen, obwohl wir im Coloradio erst am 25. Mai laufen, denn wir haben ja auch immer so ein bisschen Zeit, die wir noch brauchen zum Nachbearbeiten, und das Coloradio möchte das auch gerne ein bisschen vorher haben. Deswegen ist es für uns ganz angenehm, das schon ein paar Tage früher aufzuzeichnen. Wir haben ein Feedback zum letzten Mal, und das ist passenderweise natürlich von mir selber. Ich hatte im Gespräch mit Andrea letztes Mal meine Beobachtung beschrieben, dass man den Einfluss von glücklichen Zufällen auf den eigenen Lebenslauf nicht unterschätzen sollte, beziehungsweise auch auf den Lebenslauf anderer Leute. Und gerade nachdem wir dieses Gespräch hatten, ein paar Tage später, habe ich dazu einen Vortrag gefunden von einem KI-Forscher. Das Video ist verlinkt in den Shownotes, ist etwa 40 Minuten lang auf englischer Sprache und absolut faszinierend, nicht nur jetzt auf einer rein technischen Ebene, denn die haben sich damit beschäftigt, wie zielgerichtetes Lernen oder sowas funktionieren kann. Und dieser klassische Ansatz, den es da gibt, ist so eine Mischung aus Exploration und Exploitation. Also man hat irgendwie ein System, in dem man sich bewegt, irgendwie vielleicht ein Spiel, was man irgendwie spielen will, und man hat irgendwie schon gewisse Dinge, von denen man weiß, die funktionieren. Und man hat halt Aktionen, die man noch nicht ausprobiert hat. Und es stellt sich dann halt raus, man nimmt dann normalerweise so eine Mischung, dass man dann am häufigsten irgendwie die Strategie nimmt, die funktionieren, und ab und zu probiert man mal was Neues, einfach um noch besser zu werden. Das ist so eine traditionelle traditionelle Methodik in diesem iterativen Lernen. Das hatte ich auch in meinem Studium schon so gelernt gehabt. Das ist jetzt irgendwie nichts besonders Innovatives. Und dieser KI-Forscher in dem Vortrag hat jetzt das verglichen, dieses zielgerichtete Lernen mit dieser Suche mit so einer Fitnessfunktion, was halt die klassische KI ist, mit einem rein explorativen Ansatz, wo einfach Neuheit belohnt wird. Also wo das System, was da am Lernen ist, immer dann belohnt wird, wenn es einfach mal was völlig Neues macht und halt nicht mehr sofort gesagt wird, okay, das hat jetzt gerade aber nicht sofort einen besseren Effekt gehabt, das ist jetzt alles scheiße, sondern wir machen erstmal einfach irgendwie für eine gewisse Zeit und gucken dann, was dabei rauskommt. Der geht natürlich in dem Vortrag dann wesentlich mehr Details auch an den tatsächlichen Studien und so, die gemacht haben. Und das hatte mich dann überrascht, wie sehr das eine Parallele gibt zu diesem Effekt, den ich beschrieben hatte, dass wenn ich halt gucke am Ende, was sich irgendwie an meinem Lebenslauf am signifikantesten ausgewirkt hat, sind es halt diese glücklichen Zufälle, wo man halt einfach mal gesagt hat, ich nehme jetzt mal irgendwie eine Erfahrung mit, einfach mal nur, weil sie neu ist, nicht unbedingt, weil ich jetzt sofort einen Gewinn daraus schlagen kann. Und das sind dann die Sachen, aus denen sich dann die nachhaltigsten und positivsten Entwicklungen ergeben haben.
Ja, kann ich zustimmen. Also bei mir auch in meiner professionellen Karriere als Firma, es gab halt anfangs so ein paar Sachen, die man sagt, so ein paar Geschäfte, die ich gemacht habe, auf die sich keiner eingelassen hätte, weil man einfach so wenig dabei verdient hat, dass man davon nie leben konnte. Aber im Nachhinein hat man dabei so viele Leute kennengelernt und so viel Know-how entwickelt, dass das dann 10 Jahre später immer noch, da kann man immer noch von leben. Und insofern muss man das dann bei solchen Sachen auch mit einplanen, beziehungsweise die Sache, also wenn dir dann jemand sagt, ja, für 10 Euro oder sowas machst du sowas mal aus Spaß, das bedeutet halt nie immer, dass du dann für 10 Euro arbeitest, sondern technisch gesehen arbeitest du dann für deutlich mehr, weil du halt das ja oft die Zeit investierst sozusagen.
Sehr gut. Dann haben wir jetzt dieses Feedback abgehandelt und können dann in die eigentliche Sendung einsteigen. Wir haben dieses Mal ja hauptsächlich News, weil es hat sich einfach ein so dermaßen großer Berg angesammelt. Wir sind alles ein bisschen in die Routine reingekommen, die News über den Monat zu sammeln. Und die merkwürdigen, komischen, guten oder schlechten oder was auch immer Nachrichten, die reißen einfach nicht ab, sodass wir heute mal auskehren müssen. Und das Erste, was ich hier in der Liste stehen habe, ist, dass Signal zu ehrliche Anzeigen machen wollte. Hat das jemand von euch gesehen? Ich weiß, ich habe diese News hier reingeschrieben, aber hat das irgendjemand anders auch mitbekommen?
Ja, ich habe das irgendwie mitgekriegt, dass die haben ja sozusagen da Werbeanzeigen gekauft wo sie sozusagen in der Werbeanzeige genau das angezeigt haben, mit womit sie das Targeting gemacht haben.
Zum Beispiel hier ist in dem Artikel, den ihr auch in den Shownotes verlinkt habt, ist eine Beispielwerbung gezeigt. Da steht auf Englisch in dem Fall: You got this ad because you are a newlywed Pilates instructor and you're cartoon crazy. This ad used your location to see you're in Loyola oder La Jolla, was auch immer. You're into parenting blogs and thinking about LGBTQ adoption. Und das ist ja dann schon irgendwie einigermaßen spezifisch. In dem Artikel geht es dann weiter, dass der Werbeaccount von Signal dann geblockt war oder abgeschaltet war. Und was ich so ein bisschen merkwürdig fand an dieser Meldung ist, man konnte dann sehen, dass das Problem an der Stelle ist tatsächlich, dass offenbar die Kreditkarte von dem Werbeaccount nicht verifiziert wurde. Also ob das jetzt tatsächlich ein Problem war, dass Facebook diese konkrete Werbung nicht haben wollen würde, und das ist durchaus denkbar, dass das gegen ihre Werberichtlinie verstoßt, oder ob es jetzt einfach nur so ein Verfahrensproblem mit der Kreditkarte war, das geht jetzt hier nicht so ganz draus hervor. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Medienhack, weil das natürlich durch die ganzen Nachrichten einmal durchgegangen ist und auch richtig schön engineert ist dafür, mal zu zeigen, was diesen ganzen Plattformen wie Facebook an Informationen über einen haben, mit der sie solche Werbung irgendwie targeten können. Oder zumindest, welche Informationen sie glauben zu haben.
Ich denke aber schon, dass wir davon ausgehen können, dass nicht die Nichtverifizierung der Kreditkarte das Problem war. Das hätte man ja vermutlich auch recht schnell nachholen können.
Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal auf Facebook selber zu versuchen, Werbung zu schalten. Das kann man ja mit relativ einfachen Mitteln sich da mal reinklicken. Da kann man schon ziemlich genau auswählen.
Ja, da siehst du diese ganzen Tools, diese ganzen Kategorien, ne, von wegen irgendwie, welche Beruf man irgendwie hat oder ob man irgendwie darüber nachdenkt, Beruf zu wechseln, solche Sachen, ne?
Genau, die müssen das aber schön geskriptet haben, dass sie das halt so machen konnten. Die haben ja dann wirklich für jeden Einzelnen eine einzelne Werbung geschalten, oder? Also für die kleinen Gruppen, die halt eine Schnittmenge bildeten. Und das heißt, je kleiner die Gruppe, desto mehr Werbung
musstest du generieren. Ja, das ist halt auch die Frage, wie das jetzt genau geplant war, das zu implementieren. Ob das jetzt am Ende so ein Programm ist, was dann irgendwie 100.000 verschiedene Werbekampagnen erzeugt und dann halt die verschiedenen Bilder ausspielt.
Ich hätte jetzt eher damit gedacht, dass sie sich da einfach ein paar scherzhaft lustige rausgesucht haben und dass das schon gereicht hat, dass Facebook das aufgefallen ist und das dann
geblockt wurde. Because you're a teacher, but more importantly you're Leo, also ein Löwe, das Sternzeichen, and single. This ad used your location to see you're in Moscow. You like to support sketch comedy and this ad thinks you do drag. Was ja irgendwie auch schon eine etwas erstaunliche Kombination ist, ein Single-Lehrer in Moskau, der gerne sich mit Drag, also mit Crossdressing beschäftigt. Das klingt schon sehr spezifisch. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es am Ende noch eine Person gibt, auf die das dann zutrifft, oder vielleicht auch null.
Was? Also bei über 10 Millionen oder Einwohnern und so kann ich mir schon vorstellen, dass es da einiges an Potenzial.
Das ist ja mein Bias, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es in Russland keine Crossdresser gibt.
Ich würde dir da durchaus etwas Bias unterstellen. Zumindest für russische Großstädte gibt es das.
Okay, dann gehe ich jetzt gleich nach der ersten News meine Privilegien checken. Das geht natürlich so nicht.
In Russland kann ich mir noch dazu gut vorstellen, dass es dort auch dann politische Probleme wegen sowas geben könnte, wenn dann die falschen Leute an diese Ads kommen und rauskriegen, dir wurde der ausgestrahlt, dann könntest du da unter Umständen Besuch bekommen oder sowas. Hast du nicht?
Das könnte möglicherweise der Fall sein. Ja, da gibt's ja tatsächlich gerade auch Verfahren in Russland. Zum Beispiel ist da gerade Twitter verlangsamt, weil die russische Medienaufsicht irgendwie der Meinung ist, dass Twitter da zu wenig gesperrt hat. Sie drohen gerade nicht mehr.
Das ist doch wieder ein Argument, wo es dann wieder passen könnte, dass am Ende es nur noch eine Person sieht, weil in Russland verwenden doch die meisten Leute V-Kontakte und nicht Facebook.
Das kommt ein bisschen drauf an, aber ja, V-Kontakte ist auf alle Fälle beliebter. Auf der anderen Seite, für unsere ganzen Freunde aus der Querdenker-Szene und so, sollten wir vielleicht auch mal noch darauf hinweisen, dass Russland zum Beispiel schon mal probiert hat, Telegram in Russland zu blocken allerdings gescheitert ist.
Auf jeden Fall wäre so eine Anzeige das Richtige gewesen für die Kunden, die mich die letzten Tage alle angerufen haben, weil doch WhatsApp ausläuft und die jetzt alle Panik geschoben haben, dass sie ab 15.05. sich nicht mehr mit ihren Freunden unterhalten können. Da hätte man doch einfach den Leuten so eine App, so eine Werbung geben können.
Ach so, du hast Angst, dass dein WhatsApp abgeschaltet wird. Hier gibt's Signal.
Genau, so dachte ich das.
Den Winkel muss ich mal das nächste Mal nochmal probieren. Das ist jetzt leider vorbei, ne? Das war ja jetzt am Samstag.
Genau.
Naja, die haben es doch jetzt irgendwie wieder doch noch nicht gemacht. Also von daher können wir, glaube ich, darauf setzen, dass es demnächst wieder ein Datum gibt, wo
WhatsApp abgeschaltet. Ich hatte noch so aus dem Augenwinkel gesehen, dass noch der Hamburger Datenschutzbeauftragte oder die Hamburger Datenschutzbeauftragte, der oder die sich beschwert hatte, dass das alles nicht mit rechten Dingen zuginge, worauf dann ich dann noch gesehen habe, dass Facebook dann als nächstes gesagt hat, ja, sie haben doch überhaupt keine Jurisdiktion, wir sitzen noch in Irland. Aber ich hatte dann nicht mehr verfolgt, wie das dann zu Ende gegangen war.
Ich glaube, der Irländische hat dann trotzdem noch dem zugestimmt. Also der hat dann dem Hamburgischen zugestimmt. Also ich glaube, das war...
Na, gehörte das nicht aber sogar zu den US-Bedingungen eigentlich, als sie das gekauft haben, dass sie die Daten nicht zusammenlegen dürfen?
Na, das ist ja Privacy Shield. Die haben dann halt diesen Privacy Shield entwickelt, was halt so eine eigentlich ein Rechtstext ist, der halt festlegt, wie Daten übertragen werden in die USA. Und ich glaube, das war auch das, was ich gelesen hatte. Der irische Datenschutzbeauftragte, der macht jetzt nämlich zig mit dem Private Shield, was das wäre jetzt nicht mehr legal und dann wäre es eigentlich sogar diese AGB-Änderung hinfällig, weil die sowieso ihre Daten nicht aus Europa rauskriegen, Facebook. Ob das jetzt in irgendeiner Form relevant ist, das ist die
Frage. Das sind doch jetzt aber nochmal, das sind doch zwei unterschiedliche Dinge. Also einmal, ob WhatsApp und Facebook die Daten europäischer Kunden außerhalb Europas verarbeiten darf. Das ist sozusagen die Sache, die Privacy Shield entscheidet. Aber das ist
genau, jetzt, und Privacy Shield wurde als ungültig erkannt.
Ja, das hat der EuGH über den Haufen geworfen, das ist klar. Aber diese neuerliche Änderung bei WhatsApp hatte doch irgendwie was damit zu tun, dass sie da die mit der Zusammenführung von Daten von WhatsApp, Facebook und Instagram oder so, oder? Weil darüber wollten sie doch irgendwie targeted Werbung machen und so. Und da hatte ich eigentlich in Erinnerung, dass da die US-Kartellbehörde gesagt hatte, dass sie das zwar kaufen dürfen, aber die Datenbestände nicht einfach zusammenführen können.
Ah, okay. Auf jeden Fall kann ich dir da nie helfen. Ich habe kein WhatsApp und ich habe es dickköpfig geschafft, davon bis jetzt fern zu bleiben.
Ja, ich habe leider die Familie noch nicht komplett davon losbekommen. Meine Mutter hat jetzt irgendwann sich mal Signal installiert, aber der Rest ist noch renitent aufgrund Netzwerkeffekten und so weiter. Das Thema haben wir, glaube ich, auch schon zur Genüge hier besprochen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten.
Na, ich hab's da bei meiner Mama so hinbekommen, die wollte halt mit mir reden und hat 15 Mal versucht, mich zu WhatsApp zu bringen und ich habe gesagt, nein, gib mir dein Handy, habe ich hier Delta-Chat installiert und jetzt bin ich
ja, glaube ich ja das finde ich auch immer so witzig, wenn dann Leute so sagen, nee, aber ich habe doch alles bei WhatsApp, da müsste ich ja einen zweiten Messenger installieren und dann mache ich einfach nur den Messenger-Ordner auf meinem Telefon auf und halte den hin und dann, wenn sie, haben sie ihren Realitätscheck. Also jetzt gerade sind da 9 Applikationen drinne.
Ja, was dann auch manchmal auch so schon ein bisschen problematisch ist, weil das dann doch schon manchmal Akku frisst. Also ich habe es also diverse
Ja gut, das mag sein. Das ist ja auch der Grund, warum es in den ganzen Telefonbetriebssystemen solche Push-Gateways gibt. Also dass du dann halt entweder halt bei iOS von Apple betrieben oder beim normalen Standard-Android von Google betrieben so ein Push-Gateway hast und wenn du eine neue Nachricht bekommst, dann geht die Notification dafür nicht direkt an dein Telefon, sondern die geht halt an diesen Push-Gateway. Und das Telefon muss dann halt nur mit dem Push-Gateway reden und hat dann halt eine Verbindung auf, um für alle Apps benachrichtigt zu werden. Das ist da die Idee dabei. Das Problem ist dann halt natürlich, das bricht, sobald du halt keine entsprechenden keinen entsprechenden Server hast, der Push-Gateways unterstützt. Das ist zum Beispiel das Problem, warum XMPP unter iOS eine totale Lachnummer ist. Eine XMPP-App unter iOS ist halt ein Desaster, weil normale XMPP-Server keinen Push-Gateway-Unterstützung hat. Und das heißt, sobald die App dann irgendwann aus dem Speicher geschoben wird wegen Stromsparen, kommt halt einfach keine Benachrichtigung mehr an. Wenn ich dann auf so einem iPhone die XMPP-App aufmache, dann kommen halt die Benachrichtigungen der letzten 5 Tage. Oder wie lange es auch immer nicht mehr die App auf hatte.
Auf jeden Fall klingt das wieder nach einer Privacy-Hölle, dass Apple wieder deine ganzen Metadaten
sieht, mit denen du so die privacy-freundlicheren Messenger-Apps, also zum Beispiel auch Signal, lösen das dann dadurch, dass sie halt nur ein Signal schicken, übrigens, da ist eine Nachricht, aber nicht von wem. Ich meine, das sind immer noch Metadaten, aber es ist halt die minimale Menge Metadaten, mit denen man so ein Push-Gateway verwenden kann. Und das ist halt, wie gesagt, aus den Stromeffizienzgründen halt auch nicht von der Hand zu weisen, dass das irgendetwas ist, was man haben will.
Gut, und da wir ja gerade über Stromsparen bei Apps geredet haben, wären wir jetzt bei dem zweiten Punkt hier in unserem Pad. Da geht es um das Klimaschutzgesetz. Die Zukunft klauen ist verfassungswidrig.
Ja, also ihr habt es ja sicherlich schon in den Medien mitbekommen, das wurde ja doch rauf und runter diskutiert. Ich habe es mitbekommen als nicht Stromsparen ist verfassungswidrig oder ist das nochmal ein bisschen nuancierter gewesen?
Ich glaube, Zukunft klauen war es wirklich, also...
Ja, es war die Medienberichterstattung, ich habe die immer wieder nur am Rande mitbekommen, so, weil ich glaube ich auch so alle Medienberichterstattungen nur so am Rande mitbekommen habe. Ich habe jetzt natürlich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, als diese pointierte Frage gerade vermuten ließ. Wir haben jetzt in der Vorbereitung zur Sendung uns die Pressemitteilung des Verfassungsgerichtes angeguckt dazu. Oder war es das ganze Urteil? Ich weiß es nicht, ob es das ganze Urteil war. Aber auf jeden Fall die Veröffentlichung auf der Seite des Bundesverfassungsgerichtes.
Das ganze Urteil sind irgendwie 135 Seiten, die haben wir jetzt nicht vollständig gelesen.
Ja, nee, dann ist das hier nur die Executive Summary quasi, die ja als Pressemitteilung veröffentlicht wurde. Und der wesentliche Kern, den ich da rausgelesen habe, ist, und ich zitiere hier, die Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes genügen jedoch nicht dem aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgenden Erfordernis, die nach Artikel 20a Grundgesetz verfassungsrechtlich notwendigen Reduktionen von CO2-Emissionen bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend in grundrechtsschonender Weise über die Zeit zu verteilen. Danach darf nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Also als Kontext, Artikel 20a ist, dass es ein Staatsziel ist, die Umwelt und natürlichen Lebensbedingungen und so weiter zu erhalten. Und daraus leitet hier das Verfassungsgericht ab, dass es eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit gibt, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und man darf das nicht beliebig in die Zukunft verschieben und sagen, ja, das müssen alles noch die nächste Generation machen, die jetzt gerade noch nicht wählen darf.
Auf jeden Fall ist es halt schon so, dass man, auch wenn man schon seit Jahren an solchen Sachen interessiert war, wurde man ja meistens darüber belächelt. Also ich kenne das ja selber. Ich habe schon immer auf so Fairtrade und auf Stromsparen geguckt. Also ich habe dann den Leuten erklärt, warum sie sich keine LED-Lampen reinschrauben und warum der Rechner denn immer 24 Stunden an sein muss, wenn man den hier auch mal im Standby-Modus betreiben kann. Und das Ganze wurde jetzt sozusagen vom Verfassungsschutz bestätigt und das Verfassungsschutz gesagt. Ja, schön. Ach Gott, es war eine lange Woche. Naja, wurde vom Verfassungsgericht bestätigt. Auf jeden Fall ist das für die nachfolgenden Generationen doch ganz vernünftig. Jetzt natürlich die Frage, wie lange man Generation definiert. Ich glaube 12 Jahre oder so ist immer eine Generation. Ich weiß es nicht genau.
20? Nee, das kommt halt ein bisschen drauf an, wann Leute im Durchschnitt ihre Kinder kriegen. Und da das eher später geworden ist, ist die...
Also heutzutage eigentlich eher 25 Jahre oder vielleicht sogar bald 30 Jahre.
Genau.
Wenn ich so sehe, dass eigentlich in meinem... Naja, also nicht so ganz, aber so mit 25 bis 30, glaube ich, ist so die Trefferzone, wo Leute heutzutage Kinder bekommen, wenn man so mit dem Studium schon fertig ist oder wie mit der Ausbildung und sowas, ne?
Naja, das ist ja nun der Moment, wo man Kinder bekommt, aber da zu jeder Zeit immer irgendjemand Kinder bekommt, kannst du das so halt nie rechnen. Ist ja nie so, dass wir hören jetzt so auf und machen erst wieder in 25 Jahren neue Kinder.
Das ist aber, wo der Begriff Generation eigentlich mal herkommt ursprünglich, weil das war ja schon immer so, dass Leute nicht sich synchronisiert haben. Also es ist ja nicht wie bei manchen Insektenarten, wo dann irgendwie alle 17 Jahre plötzlich die ganze Luft voller Insekten ist, weil gerade dann ihr Zyklus halt so weit ist und dann einen Monat später hat man nur noch die neuen Eier und die Elterntiere sind alle tot oder sowas. Das ist ja schon noch nie so gewesen, aber dieser Generationsbegriff kommt ja trotzdem daher, dass man so eine Vorstellung halt hat, ich bin halt jetzt exakt eine Generation später als meine Eltern und die sind halt eine Generation später als meine Großeltern.
Auf jeden Fall ist das Schöne daran auch, dass es ja schon so ist, dass auf einmal im Gesetz steht, dass Politiker mal mehr als 4 Jahre denken müssen, sondern auch mal für eine Generation. Und das finde ich doch sehr angenehm.
Ja, dass sie das jetzt gerade vermeiden zu versuchen und noch weniger als 4 Jahre denken wollen, sehen wir ja jetzt daran, dass sie das jetzt ganz schnell einen neuen Entwurf vorgelegt haben und das nach Möglichkeit noch vor der neuen Bundestagswahl regeln wollen.
Ja, das fand ich ja so grandios, wie Peter Altmaier sich dann hinstellt vor die Kameras und sagt, ja, wir hoffen jetzt, dass auch die Grünen bereit sind, dieses Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Warum sollten die ein Thema aus dem Wahlkampf raushalten, was ihr Kernthema ist, womit sie punkten können? Die sind nicht so blöde wie andere Parteien, die am Wahlkampf teilnehmen. Aber gut, das ist eigentlich nicht unser Kernthema hier.
Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Apropos Regelverstoß steht hier. Worum geht's denn da?
Nicht nur das Verfassungsgericht merkt ja an, dass die Regeln des guten Umgangs nicht eingehalten werden. Die Universität Minnesota ist jetzt in den Schlagzeilen gewesen, zumindest in der Tech-Welt. Denn dort hat man sich ein cleveres soziales Experiment ausgedacht. Das sind Forscher, die wahrscheinlich, denen ich nicht abreden möchte, dass sie irgendwie nicht gutmütig sind, aber sie wollten halt untersuchen, wie Lücken in Software reinkommen, also Sicherheitslücken. Und haben sich dann auch so gedacht, ja, vielleicht ist ja einfach der Prozess kaputt, wie das irgendwie geprüft wird, bevor neuer Code in die Software reinkommt. Und haben dann als Testobjekt sich den Linux-Kernel ausgesucht, haben dort einfach mal ein paar Änderungen eingeschickt. Und da waren, sahen oberflächlich ganz okay aus. Und da waren aber auch ein paar subtile Fehler eingebaut, die man dann hätte ausnutzen können, um dann sicher, also quasi Sicherheitslücken, mit denen man sich hätte Zugriff aufs System verschaffen können oder mit denen man zumindest das System irgendwie hätte kompromittieren können. Und das ist dann ja mehr oder minder aufgeflogen. Ich weiß gar nicht, wie genau es rausgekommen war. War es jetzt, weil sie ihr Paper veröffentlicht haben oder war das, weil sie das irgendwie öffentlich angesagt hatten? Das habe ich jetzt tatsächlich nie mehr vor Augen. Jedenfalls waren die Linux-Kernel-Entwickler dann einigermaßen ungehalten, dass sie hier zu Versuchskaninchen gemacht wurden und haben dann gesagt, na gut, wenn das jetzt so ist, dann darf die Universität Minnesota jetzt einfach erstmal keine Patches mehr einschicken, bis das irgendwie alles einer finalen Klärung zugezogen wurde, warum hier eigentlich nicht die entsprechenden Ethik-Prüfprozesse das von vornherein verhindert haben, dass hier Menschen ungewollt zu Versuchskaninchen gemacht werden.
Wohingegen ich dieses Forschungsthema schon doch sehr interessant finde.
Ja, das will ich ja nicht in Abrede stellen.
Ich hätte das übrigens auch anders dargestellt. Also eigentlich hätte ich das jetzt so gesagt, also eigentlich war das schon das Anliegen, das Paradigma zu prüfen, was wir ja hier auch gerne verbreiten, nämlich dass Open-Source-Software gut ist, weil da viele Leute drauf gucken können und halt mal zu testen, ob denn da tatsächlich viele Leute drauf gucken.
Ja, absolut. Nee, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, dass man sowas machen will, dass man sowas untersuchen will. Ich würde mir halt wünschen, dass die Methoden ein bisschen taktvoller gewählt sind. Also entweder, dass man halt sagt, man guckt sich an den normalen Fluss von Patches und dann analysiert man vielleicht im Nachhinein, wo sich dann Sicherheitslücken gefunden haben und macht dann vielleicht so ein Postmortem, dass man dann die entsprechenden Entwickler anschreibt und sagt, sie vielleicht um ein Interview bietet, so gerne auch anonymisiert oder sowas, wo man sie dann fragt, was glaubst du, warum das jetzt durchgekommen ist, ohne jetzt irgendwie Schuldzuweisung machen zu wollen, aber um verstehen zu wollen oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hätte auch vorstellen können, die Methode, die sie jetzt am Ende verwendet haben, aber das hätte man dann zumindest vorher mit den Entwicklern in irgendeiner Form absprechen müssen, dass irgendwie meinetwegen am Ende irgendwie Linus oder Greg Rohr Hartman irgendwie eine Ebene davor gewusst hätten, hier kommen irgendwie Patches, die jetzt halt quasi ein Testballon sind und wir gucken mal, ob sie durch die Ebenen davor durchkommen. Und dann können wir halt noch rechtzeitig sagen, übrigens halt Stopp, der war jetzt nicht dafür gedacht, tatsächlich mit reinzukommen. Aber dass es da überhaupt keine Involvierung gab, war dann doch sehr merkwürdig.
So hatte ich auch die Kritik eher verstanden. Also dass es halt gewünscht worden wäre, dass man da zumindest dann am Ende mal darauf hinweist, falls es folgender Patch zu dir schaffen sollte, den solltest du nicht merchen.
Naja, es wurde irgendwie dann doch in Kauf genommen, dass diese Patches erstmal auf jeden Fall gemerged werden, vielleicht auch in irgendwelchen Vorabversionen schon rauskommen. Ich habe das, wie gesagt, nicht vor Augen, ob das rechtzeitig aufgedeckt wurde oder beziehungsweise wie es dann aufgedeckt wurde, weil es ist ja jetzt dann doch irgendwie rausgekommen in irgendeiner Form.
Naja, Auf jeden Fall ist es doof, wenn wir hier halt Versuchskarnickel haben, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, dass da ein Paper draußen steht, was wir uns dann irgendwann mal durchlesen können.
Also es gibt auf alle Fälle schon ein Paper drüber.
Naja, dann wird es wahrscheinlich wirklich das Paper sein, was dann dazu geführt hat, dass es dann rausgekommen ist. Na gut, wir werden sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. So, als ich das letzte Mal aufgeguckt habe, gab es noch keine finale Auflösung. Das war wohl noch in der Begutachtung durch die entsprechenden Ethik-Review-Boards und so weiter. Eventuell wird es dann hierzu noch ein Update geben.
Gut, weiter geht's.
Wir bleiben so in dem Themenfeld. Jemand hat wieder auf der Allmende rumgetreten. Also wer den Begriff nicht kennt, die Allmende war früher in Dorfgemeinschaften die Wiese, auf der alle Bauern ihre Tiere zum Grasen abstellen konnten. Und das hat dann zu dem Problem mit der das Problem der Allmende quasi geführt. Also das Problem der Allmende ist, dass es halt dann keinen Einzelnen gibt, der sich drum kümmert. Und deswegen ist die dann am Ende in keinem guten Zustand. Das ist zumindest so, wie normalerweise die Erzählung ist. Und damit wird dann begründet, dass Volkseigentum ja nicht funktioniert. Aber dieser Begriff Allmende ist ja allgemein anwendbar. Und der Linux-Kernel gehört sicherlich dazu. Ein anderer Dienst, eine andere Klasse von Diensten, die auch so ein bisschen in diese digitale Allmende gehören, sind kostenlose Build-Services. Der Kontext dazu ist, wenn man Software entwickelt, dann hat man ja seine Versionsverwaltung, also wo man halt den Source-Code drin lagert, in verschiedenen Versionen, die es halt nacheinander gibt. Und man möchte jedes Mal, wenn man eine neue Version hochlädt, also wenn man irgendwelche Änderungen am Code gemacht hat und die dann in dieses Repository, also in diese Speicher, in diesen Versionsspeicher reinpackt, möchte man ja eventuell automatisiert Tests laufen lassen und man möchte eventuell auch irgendwie automatisiert eine neue Version bauen lassen. Also wenn ich jetzt sage, ich hatte jetzt Version 2.1 und jetzt habe ich ein bisschen dran rumgebaut und jetzt habe ich hier Version 2.2, dann möchte ich vielleicht, dass automatisiert dann auch das neue Programm gebaut wird, damit die Leute sich das dann gleich runterladen können. Und für solche Zwecke gibt es Build-Services, wo man dann halt eine automatisierte Instruktion reingibt, wie halt diese Tests durchgeführt werden sollen und wie eventuell das Programm gebaut werden soll und so weiter. Und der Versionsverwaltungsdienst SourceHut hat jetzt seinen kostenlosen Build-Dienst eingestellt, also den gibt es jetzt dort nur noch gegen Bezahlung, nachdem es dort massiven Missbrauch gab durch Kryptowährungsminer. Also durch Leute, die sich gesagt haben, hey geil, da kann ich einfach beliebigen Code ausführen und ein beliebiger Code wäre zum Beispiel Bitcoins zu minen oder Monero oder was nicht auch immer oder Ethereum. Wahrscheinlich in Anbetracht dessen, dass es auch eine CPU ist, wahrscheinlich Monero. Und das hat halt die komplette Bilanz dort verhagelt, weil das natürlich eine wahnwitzige Last erzeugt auf diesen Build-Service, die zu nichts in Relation steht. Und in der Folge, dass dann diese Meldung diskutiert wurde, gab es noch einen Kommentar von einem anderen, von einem Mitarbeiter eines anderen Build-Service-Betreibers. Der ist hier verlinkt und zitiert in den Shownotes. Und der sagt, dass das im Wesentlichen so ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Man hat halt, man findet irgendwie eine Methode, um diese Kryptowährungsminer zu erkennen. Aber das ist halt die Methode für diese Woche. Nächste Woche haben die Angreifer das dann wieder verstanden, nach welchem Muster sie erkannt werden und haben dann wieder irgendwas anderes gebaut, um dann wieder dieser Erkennung zu entgehen. Und so ist es dann halt ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Und bei dem konkreten Betreiber, von dem der da spricht, ist wohl die Hälfte des Teams ausschließlich dafür da, diese Kryptowährungsminer aus dem System rauszuhalten.
Es ist schon ein bisschen asozial, wie die Kryptowährungsminer sich da verhalten, weil es ist ja auch, die tun ja auch von solchen Diensten leben. Also ich meine, Bitcoin ist ja nie bloß die Blockchain, sondern auch die Software Bitcoin und die muss auch kompiliert werden und so weiter und so fort. Und diese gesamte Technologie braucht halt solche Dienste und dass sie das damit kaputt machen zum Schluss. Und zwar für alle, das ist halt das Asoziale daran.
Es ist ja auch, also es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis für wiederkehrende Hörer dieser Sendung, dass ich nie eine wirklich große Meinung von Kryptowährung hatte. Also das kleine bisschen technische Innovation, was es da wirklich gibt, das ist halt sehr eingeschränkt auf bestimmte Use Cases, die für 99% der Leute nicht interessant sind. Und in Anbetracht dessen, wie dort, was das halt für einen Impact hat, wie dort Gemeinschaftsressourcen mit Füßen getreten und zertrampelt und zerstört werden, finde ich das mittlerweile, also ich finde es immer widerlicher. Also dass Leute, die diesen Kryptowährungsscheiß mitmachen, nachts ruhig schlafen können, das verstehe ich echt nicht. Und ich weiß, ich werde jetzt wieder einige verärgern, auch aus unserem lokalen Hackerspace, die den ganzen Scheiß mitmachen und sich dort eine goldene Nase dran verdienen, daran größte Idioten zu finden. Aber das ist einfach mit nichts mehr zu rechtfertigen. Wir haben was war die letzte Statistik? Ich hatte jetzt auch wieder eine Statistik gesehen, welches Land gerade genauso viel Energie verbraucht wie Bitcoin alleine irgendwie. Es war, ich glaube, Ägypten war es. Also Bitcoin verbraucht jetzt so viel Strom wie ganz Ägypten. Und was ja auch ein Land ist, irgendwie in Anbetracht des Klimas, was, glaube ich, mit nicht wenig Klimaanlagen ausgerüstet ist und so weiter.
Und dazu muss man noch wissen, dass ja Bitcoin, die Bitcoin-Blockchain nicht die einzige Blockchain ist. Also da gibt's ja unzählige. Ja, ja. Also wenn ich so bei Capcoin.io nachgucke, bei was 1000, 1500 irgendwelche so eine Dienste gibt's, ob die jetzt alle meinen, das ist nie klar. Aber wenn davon bloß 10 relativ große Miner dabei sind und einer davon braucht so viel wie ein Land, dann weißt du, wo du insgesamt bist. Und das ist halt schon auch nie wirklich mehr gesund.
Und es ist ja nicht mal Strom alleine, ne? Es ist dann, du kommst heutzutage nicht mehr an Grafikkarten ran, dann kosten die halt irgendwie 1.000 oder 2.000 Dollar das Stück, von dem, was ich teilweise höre von Leuten, die versuchen, sich eine neue, auch eine ganz gute Grafikkarte eventuell zu holen, weil die halt alle von diesen Cryptocurrency-Minern aufgekauft werden und halt auch nicht nur einzeln irgendwie im Saturn oder sowas, sondern halt dann gleich die ganzen Container, die auf dem Containerschiff ankommen. Das gleiche geht jetzt los mit Festplatten, weil es jetzt Storage Coins gibt.
Na, es wird doch jetzt schon, wie war das? Die Mafia tut mittlerweile keine Drogen mehr schmuggeln, sondern Grafikkartenchips, weil es sich viel mehr lohnt. Also, wo hatte ich denn das gelesen? War das heiß oder irgendwo? Auf jeden Fall
ist, halt auch weniger
ist das irgendwo aufgepoppt.
Naja, gut, ich meine, die Mafia macht nicht nur Dinge, die illegal sind. Also Pizza-Restaurants betreiben ist nicht illegal.
Naja, aber mit Pizza-Restaurants Geld waschen ist schon illegal.
Naja, kann man ja in Zukunft mit Grafikkartenchips und Festplatten machen.
Ja, genau. Aber Xerel, da muss ja jetzt ein großer Freund von Elon Musk sein, denn der hat ja jetzt auch gesagt, dass Bitcoin zu dreckig ist.
Und im nächsten Tweet hat er wieder Dogecoin gepusht.
Ihr seid nicht auf dem aktuellen. Also was passiert ist ja irgendwie, Elon kauft mit Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin. Erzählt dann als nächstes, ihr könnt jetzt euren Tesla mit Bitcoin kaufen. Dann irgendwie skyrocketet es halt irgendwie, dass dann sein Investment sich dann halt wahrscheinlich irgendwie nochmal verdoppelt und verdreifacht hat. Und dann irgendwie, dann halt noch die Sache mit Dogecoin. Und dann jetzt, 2 Monate später, fällt ihm auf, hoppla, Bitcoin ist ja ein totales Umweltdesaster und das entspricht nicht so ganz dem Image, was unsere Firma hier hat. Wir setzen das Ganze jetzt wieder aus. Das kam ja jetzt gerade letzte Woche.
Ja, das meinte ich ja. Darauf wollte ich gerade hinaus.
Genau.
Also Sie sehen den Tesla, der kann nicht nur von 0 auf 100 beschleunigen, sondern der ist auch richtig schnell in 180-Grad-Kurven offenbar.
Naja, und es gibt ja da tatsächlich auch echt verzweifelte Leute in dem Bereich. Zum Beispiel gab es von der New York Times war das letzte Woche hier in ihrem Podcast, irgendjemand, der tatsächlich irgendwie 250.000 Dollar in Dogecoin angelegt hat, die dann zwar jetzt zwischenzeitlich auch über 2 Millionen Dollar wert waren, aber ja, wenn du halt irgendwie dann dein gesamtes Erspartes auf irgend so einen Scheiß wettest, ist halt, scheiße.
Ja, also ich meine, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren hat man sich noch lustig gemacht über Leute, die mit Penny-Stocks wetten, ne? Und Dogecoin ist einfach genau dasselbe, ne? Also Dogecoin war jetzt irgendwie von 0,0008 Dollar oder sowas auf 0,006 Dollar hoch. Also irgendwie hat sich dann halt schon verhundertfacht, aber man redet halt hier wirklich von solchen Penny-Stocks, die dann da in einem Pump-and-Dump-Scheme, ne, dann kauft dann irgendjemand, sagt dann allen anderen, ihr müsst das jetzt auch kaufen, dann geht dadurch der Kurs hoch und dann können die halt ihren Gewinn realisieren und die ganzen anderen Idioten sind halt die dann das Geld verloren haben. Und das ist halt eine ganze Industrie voller Idioten und Glücksritter und so weiter. Es ist wie beim Goldrausch damals in Amerika, als die alle in den Westen gezogen sind, um die angeblichen Goldschätze zu finden. Und die Leute, die sich dann da eine goldene Nase dran verdient haben, tatsächlich waren nicht die ganzen Goldschürfer, sondern die ganzen Firmen, die Werkzeuge für Goldschürfer verkauft haben.
Ja, 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 da hatte ich jetzt auch noch mal was gehört, wie hoch der Anteil war, ich glaube, das war beim Klondike-Goldrausch, wie viel da überhaupt auch nur, ich glaube, ihre Fahrtkosten wieder reingekriegt haben. Und ich glaube, das war schon nur ein Drittel oder so.
Ja, das wird wahrscheinlich beim bei Bitcoin und Co. genauso sein. Wir haben hier noch ein paar andere Links dazu in den Shownotes. Ein schöner Twitter-Thread, wo jemand, der sich mit der Industrie so ein bisschen beschäftigt, erklärt, wie das Ganze tatsächlich abläuft. Das ist, man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Also man weiß nicht ganz, ob man weinen oder heulen soll, in Anbetracht dessen, dass das angeblich die große Zukunftsindustrie ist, wenn man so unseren politischen Anführern zuhört. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das zu lesen. Und wir haben eine dritte Meldung zum Thema Kryptowährung. Und zwar ein iOS-Nutzer hat sein Erspartes verloren, weil er einer Fake-Bitcoin-Wallet-App aufgesessen ist. Also eine Bitcoin-Wallet ist halt eine App, entweder auf dem PC oder halt auf dem Telefon, in dem Fall, wo man die entsprechenden Schlüsselmaterialien verwaltet, mit denen man an sein Bitcoin-Konto herankommt. Und wenn das dann halt natürlich eine App ist, die keine, die nicht freundlich eingestellt ist aus irgendwelchen Gründen, dann sorgt ihr dann halt dafür, dass der Schlüssel zu deinen Tausenden von Dollar dann als nächstes bei dem Entwickler der App landet und nicht mehr bei dir. Und dann ist der Zugriff auf das Sparte halt auch schwierig, denn ein angeblicher Vorteil von Bitcoin ist ja, wenn die Transaktion durch ist, dann ist sie halt auch immer durch und kein Gericht der Welt kann das jemals zurückholen. Und stellt sich halt völlig überraschenderweise raus, es gibt einen guten Grund, warum man Transaktionen in unserem normalen Finanzsystem rückabwickeln kann, nämlich wegen Betrügern.
Aber wie immer merkt man dort halt auch, dass dort wieder Leute mit Zeug spielen, von dem sie keine Ahnung haben. Also ich merke das auch immer wieder bei mir. Da kommen Kunden und welche Kryptowährung soll ich denn jetzt kaufen? Ich sag mal, kauf die Kryptowährung, die du verstehst. Und ich verstehe keine, also deswegen kaufe ich auch keine. Also ich verstehe Teile davon und das ist halt genau der Punkt. Also ich würde zum Beispiel niemals in irgendeinem Form, also ich weiß gar nicht, warum ich eine Wallet auf dem Handy haben soll. Also vor allen Dingen nicht für Bitcoin, wo ich irgendwie wo so eine Transaktion so viel kostet, da lohnt sich das nie. Bei irgendwelchen anderen Kryptowährungen ist das okay, aber bei Bitcoin bringt das überhaupt nichts, sich eine Wallet aufs Handy zu legen.
Ich meine, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich diesen ganzen Bitcoin-Kram niemals tiefer eingestiegen bin. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich genug technisches Verständnis, um dort einen Gewinn rauszuholen, wenn ich mich ein bisschen mit auseinandersetze. Und ich könnte da wahrscheinlich auch einen besseren Stundenlohn erzielen als mit allem, was ich hier in der normalen, real existierenden Wirtschaft irgendwie tun kann. Aber ich wüsste halt die ganze Zeit, dass das mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit diese ganzen Gewinne auf Kosten von größeren Idioten gehen. Dass das halt einfach nur darin besteht, dann diesen Leuten, die das eben nicht so gut verstehen und nachvollziehen, was da vor sich geht, dann direkt oder indirekt Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist eine Entscheidung, die ich für mich moralisch dann so gefällt habe, dass ich das nicht machen will. Deswegen stehe ich auch vielen regulären Finanzinvestments kritisch gegenüber, auch wenn das offenbar die einzige Methode ist, wie man heutzutage an signifikanten Reichtum kommen kann. Aber zumindest, wenn ich irgendwie in Aktien eines Unternehmens investiere, da habe ich zumindest noch irgendwie den Anschein, dass da eventuell irgendwo ein tatsächlicher Mehrwert für irgendwelche Kunden dieses Unternehmens dahinter stehen könnte. Während das ja wirklich alles nur Zahlen in einem Computer sind, die einfach nur eine riesige Energieverschwendung sind.
Auf der anderen Seite, wenn wir hier bei Wallets sind, sollten wir vielleicht schon auch noch erwähnen, wenn ihr tatsächlich Kryptowährungen kauft, ist das schon sinnvoll, dass ihr die in einer eigenen Wallet lagert und nicht auf den Servern irgendwelcher shady Kryptobörsen, ja, die gerne mal pleite gehen.
Also eigene Wallet heißt halt wirklich eine tatsächliche Hardware, so einen Hardware-Token.
Naja, Hardware muss es nicht sein, aber die Frage ist halt, wo ist die Wallet? Ist die Wallet bei dir oder ist die Wallet bei irgendeiner komischen Webseite?
Ja. Genau, das ist halt immer der Punkt. Dummerweise tun sich ja diese ganzen Coins ja immer wieder forken. Das ist ja also ich habe gar keinen Überblick mehr, wie das sich jetzt, was wie wird das Bitcoin und Bitcoin Gold und Bitcoin Cash und was es dann hier alles gibt. Auf jeden Fall forken die sich immer wieder und was die dann machen, die frieren dann die Blockchain ein und kopieren die sich rüber und tun damit dann ihre Währung weitermachen. Das heißt, im Zweifelsfall hast du dann halt auf jeder dieser geforkten Blockchains Geld liegen. Wenn du aber die Keys hast, wenn du die Keys nicht hast, hast du natürlich nur für dem, was dir deine Bank verspricht, an Bitcoins. Und die Bank freut sich dann, weil die hat dann natürlich noch Bitcoin Gold und Bitcoin Cash und Bitcoin was weiß ich nicht noch alles.
Mhm. Da habe ich noch gar nicht gedacht. Ich stelle mal wieder fest, dass ich noch nicht paranoid genug war.
Na, oder nicht kapitalistisch genug.
Kommen Sie auch wieder hier vorbei bei der Penta-Radio Paranoia-Beratung.
Penta-Paranoia-Parade. Da brauchen wir einen neuen Jingle. Ich beantrage fürs nächste Mal einen neuen Jingle.
Penta-Paranoia-Parade.
Auf jeden Fall ist das, glaube ich, das neue Ding, wie man mit solchen Kryptowährungen Geld verdienen kann, indem man einfach auf Fork setzt und dann irgendwelchen Leuten die Wallets pflegt und dann sagt, ja, ist deine Wallet, okay, ich pflege die für dich und ich tue dann mein Geld durch den Fork verdienen. Keine Ahnung, ob das ein neuer, das wäre doch was für ein neuer Beruf oder sowas.
Machen wir jetzt die neuen, machen wir jetzt auch noch neue Darknet-Geschäftsmodelle hier oder wie?
Ja, ja. Übrigens, Fußnote, das hier ist kein Investment-Advice.
Ja, stimmt, darauf sollten wir vielleicht noch mal hinweisen.
Wir sind keine Finanzberater und ich bin zunehmend glücklich darüber, dass ich keiner bin.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem fühle ich mich manchmal so, wenn die Leute immer zu mir kommen und sagen, sag mal, du bist doch Bitcoin-Millionär. Und dann frage ich dann, wieso denkt ihr das alle? Na, ihr Nerds, ihr habt doch da bestimmt schon Millionen mit verdient. Genau.
Ich habe hier leider so einen moralischen Kompass.
Ach, da gibt es bestimmt Leute, die haben da was dagegen. Kein Problem.
Also ich muss zugeben, ich habe Bitcoin, aber ich habe nie dafür Geld bezahlt. Und ich habe auch niemand die Festplatte dafür verschlüsselt.
Das ist ein sehr spezifisches Thema. Ja, das sind diese innovativen Geschäftsmodelle, die von Bitcoin ermöglicht wurden. Ach so, ja.
Na, es ist auch nicht so viel, dass ich Millionär bin. Also.
Das war jetzt gerade ein iOS-Nutzer, der an der Fake-App gescheitert ist. Das zeigt auch mal wieder, wie weit es her ist mit diesen angeblich so strikten App-Review-Prozessen bei Apple. Und was Apple angeht, haben wir noch eine weitere Meldung. Apple wurde jetzt verklagt dafür, dass dort ein Account eines Nutzers gesperrt wurde, auf dem sich insgesamt $25,000 Gegenwert an Apps und Videos in dem Account befanden, die derjenige gekauft hatte. Der oder diejenige, ich weiß es gar nicht. Und die klagende Seite meint halt, wenn Apple die Waren einfach wieder wegnehmen kann, dann ist es irreführend, dort von einem Kaufvorgang zu reden. Ja, es ist ein Kläger.
Also es ist natürlich schon insgesamt interessant, wenn jemand für 25.000 Euro Software da drin hat. Also,
ja, und Videos, also und Filme und sowas. Das kann ich mir fast schon wieder irgendwie...
Zum Teil gab es doch da auch schon Streit, wie denn das eigentlich mit den Apple-Accounts ist, die du zum Beispiel erben könntest. Und so, das ist ja, glaube ich, auch alles noch ein bisschen ungeklärt.
Auf jeden Fall ist das im Privatbereich echt Geld. Also ich habe natürlich Kunden, die haben für 25.000, 30.000 Euro irgendwelche Spezialsoftware, die sie für die Verwaltung ihrer Unternehmen oder sowas brauchen. Aber es ist schon heftig. Also und dann ist natürlich der Punkt klar, wenn ich jetzt über die letzten 10, 12 Jahre da Zeug gekauft habe, dann kann das schon zusammenkommen, sicher.
Ich wundere mich eigentlich, dass das noch nicht viel mehr ein Thema ist, dieses ganze Sache Vererbung von digitalen Guthaben und Eigentum und sowas, weil es sind ja jetzt doch schon irgendwie, ja, App Store gibt es jetzt seit 13, 14 Jahren ungefähr, 13 Jahre glaube ich, 2008 dürfte das gewesen sein. Steam gibt es noch länger, seit über 20 Jahren, wobei das natürlich eine etwas jüngere Demografie ist im Durchschnitt, aber es sollte schon genug Fälle wahrscheinlich gegeben haben, wo da irgendwie dann die Frage von Erben anstand. Also wahrscheinlich bei Steam, also so ein Online-Spiele-Lieferdienst quasi, Plattform, da ist es wahrscheinlich einfacher, weil das halt wirklich nur so ein Login ist. Und wenn man halt den Username und Passwort kennt oder das irgendwie wiederherstellen kann durch das E-Mail-Konto, dann ist das halt einfach jetzt der neue Nutzer, weil es nicht eine persönliche Identität geknüpft ist. Das ist ja nochmal bei so einem Cloud-Account oder gerade auch bei Social Media nochmal eine andere Sache eventuell. Vielleicht hat da jemand der Hörer schon mal Erfahrung mit dem Prozess gemacht, vielleicht irgendwie von der Facebook-Seite der Großmutter oder sowas und kann davon berichten. Da würden wir uns gerne mal einen sachdienlichen Hinweis freuen an pentaradio@c3d2.de. Genau, wenn man nach $25,000 an Apps noch nicht genug hat, dann kann man sich ja auch zum Beispiel die Covid-App von Singapur installieren, denn da wurde jetzt festgelegt, dass diese App jetzt für immer im Einsatz bleibt. Die ist nicht nur für Covid gedacht, sondern die ist so toll, die wird einfach weiterverwendet. Ja, mit der entsprechenden Auswirkung auf die Überwachung der Bevölkerung, die dadurch auch ermöglicht wird. Denn was bei der singapurianischen, ist das das richtige Adjektiv? Was bei der singapurischen Covid-App anders ist als bei uns, ist, dass die nicht rein auf dem Gerät das ganze Tracking macht, sondern dort gibt es auch eine Kombination, also die App selber heißt Trace Together und die ist jetzt wohl gerade dabei, zusammengeführt zu werden mit einer anderen App namens Safe Entry, die so ein QR-Code-Check-In-System macht, also so das, was im deutschen Bereich halt sowas wie Luca oder Pass for All ist. Und damit ist entsteht dann dort halt so ein Paper Trail, also eine Nachvollziehbarkeit, welche Person dann zu welchen Zeiten in welchen Ortschaften eingecheckt ist. Also sei es bei Veranstaltungshallen, sei es in Restaurants und so weiter. Alles, wo halt diese QR-Codes zum Check-in vorgehalten werden.
Ich meine ja, das Problem für vielleicht Seuchenbekämpfung ist ja ganz sinnvoll, aber es gibt halt doch noch relativ viele Side-Channel-Angriffe oder Side-Channels, wo man das sowas dann zum Schluss in guter als auch in schlechter Manier benutzen könnte. Also ich bin da schon sehr, sehr skeptisch.
Ja, und das scheint es auch nicht alleine gewesen zu sein. Also laut dem Artikel hier hatten auch von den Singapurianern, also hier steht Singaporeans im Englisch, ich weiß jetzt nicht, ob Singapurianer ist im Deutschen, am Anfang hatten nur etwa 1 Million Leute das runtergeladen. Wir können das jetzt mal prüfen, wie viel Bevölkerung es in Singapur gibt.
Ich hätte gesagt 6, aber ich weiß es nicht genau.
Ja, 5,7 Millionen.
Das würde ja dem, was wir in der deutschen CWA haben, entsprechen. Da ist ja auch so ungefähr vom Download sind wir bei 28 Millionen, glaube ich, gerade. Das könnte auch so mal 6. Na gut, ist ein bisschen weniger.
Ja, ich glaube, was so Daily Active Users angeht, also die da auch fortlaufend Einsatz haben, dürfte es so Größenordnung 20 Millionen sein. Das wird ja leider nicht fortlaufend veröffentlicht. Das ist ja auch.
Ich entschuldige mich, dass ich sie auch schon mindestens 2-mal runtergeladen habe.
Ja gut, das habe ich mittlerweile auch einfach dadurch, dass ich zwischendurch ein neues Telefon hatte.
Also ich gebe zu, dass ich die nutze, aber aus der Statistik komplett rausfalle, weil es gibt bis heute, glaube ich, noch keine offizielle, inoffizielle Corona-Warn-App, wie sagt man so schön, eine, die nicht im App-Store ist. Und ich bin dann halt darauf angewiesen, die inoffizielle aus dem F-Droid zu benutzen. Die wird, glaube ich, nicht mitgezählt.
Ah ja gut, ja, das stimmt. Ja, wenn das die Statistiken vom Play Store sind, dann natürlich nicht, ne?
Ziemlich sicher sind, dass die Statistiken vom Play Store.
Ja, das zeigt, das ist ja im Prinzip ja diese Parallele zur Diskussion, die wir in Deutschland hatten mit Luca versus der Corona-Warn-App, die ja jetzt auch eine Check-In-Funktion hat, wo man auch einen QR-Code abscannen kann, aber da bleibt halt alles lokal auf dem Gerät, sodass sodass dann kein zentralisiertes Profil angelegt werden kann davon, wo ich mich jetzt überall aufgehalten habe und wo ich überall QR-Codes abgescannt habe. Das gibt es halt nur lokal auf meinem Telefon und nicht auf irgendeinem zentralen Speicherort von der zentralen Corona-Warn-App-Server oder was auch immer. Das gibt's dort nicht. Das ist wieder das Problem, dass natürlich viele Leute das nicht verstehen, weil nach außen hin sind das halt beide Apps, sowohl Luca als auch Corona-Warn-App, sind einfach QR-Codes, die eingescannt werden. Es soll wohl jetzt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es wohl auch jetzt das Projekt, dass es QR-Codes geben soll, die sowohl Luca als auch CWA einscannen können. Nur halt bei Luca geht halt eine Meldung an die zentralen Server weg und bei der Corona-Warn-App dann halt nicht. Und das sieht natürlich der Nutzer wieder nicht. Und dadurch sieht das alles gleich aus. Und der schlechte Datenschutz-Record, den die Luca-App so hat, färbt dann auch negativ auf die Corona-Warn-App ab. Oder beziehungsweise die allgemeine Vorverurteilung, manche Leute, dass halt, was die Regierung macht, automatisch böse ist oder sowas.
Auf jeden Fall lernen wir wieder, habt eure Daten auf eurem Gerät. Die Corona-Warn-App hat jetzt auch wieder ein neues Update gehabt, wo man jetzt, glaube ich, für die Schnelltests schon mal seine Daten vorspeichern kann, die auch direkt auf dem Gerät bleiben und die als QR-Code dann im Testzentrum inhalten kann, dass die sozusagen nicht mehr irgendwelches Papier ausfüllen müssen, sondern die bloß einscannen können und dann gleich den Zettel ausdrucken können. Oder halt in Zukunft gibt es dann hoffentlich auch mal einen digitalen Testnachweis, den man dann hinhalten kann. Oh Gott, ich bin schon wieder in der Zukunft.
Das ist natürlich interessant. Ich habe den Dialog gerade aufgemacht und ich werde das tatsächlich mal ausfüllen, weil ich werde morgen...
Nee, das ist nur für das Testzentrum. Du gibst das dem Testzentrum, da schreibst du im Prinzip ist das bloß ein QR-Code mit einer V-Card drinne. Also du schreibst einfach deine Daten da rein und die brauchen die dann nie abschreiben, die können die dann einfach in ihre Systeme.
Ja, nee, aber eigentlich, es sollte doch auch möglich sein, die Tests in der App zu hinterlegen. Ich glaube, das war auch geplant.
Ja, das gibt's auch, ja. Das sieht ganz danach aus, ja. Ich bin, wie gesagt, gerade dabei, ich gebe hier gerade meine Daten ein. Ja, ich habe jetzt hier einen QR-Code für ein Schnelltestprofil.
Genau.
Und ich glaube, du solltest dann da auch das Ergebnis wieder scannen können, sodass du dann den digitalen Test in deiner App hast, sozusagen.
Ja. Das okay. Ist ja offenbar möglich. Ich kann jetzt halt hier sagen, dass ich einverstanden bin. Das geht jetzt natürlich in dem Moment nicht.
In Anbetracht, dass hier neben mir eine Kiste mit 20 Schnelltests steht und ich nicht so oft in solche Zentren muss, muss ich dazugeben, dass ich da unerfahren bin.
Ja, ich muss zugeben, das ist auch morgen auch erst mein zweiter Schnelltest, den ich mache. Es ist halt, ich muss morgen in einen Laden gehen, für den eine Kategorie von Laden, für die ein Schnelltest erforderlich ist. Ansonsten gehe ich ja auch nur irgendwie einkaufen, sowas.
Na, ich musste jetzt doch öfters mal wieder zu Kunden und deswegen habe ich mir jetzt doch mal ganz so ein paar Tests geleistet. Das ist natürlich auch wieder ein Investment. Da verdient sich wieder jemand dran, dumm und dusselig, aber was soll man machen?
Ich werde dann eventuell berichten. Vielleicht werde ich auch einfach noch irgendwie jetzt die nächsten 30 Sekunden reinschneiden, meine Erfahrungen, die ich dann morgen noch nachspreche, wie das gelaufen ist im Test und so, weil ich gehe ja fest davon aus, wenn ich morgen diesen QR-Code enthalte, werden die erstmal überhaupt nicht damit anzufangen wissen, da das ja eine Funktion ist, die jetzt diese Woche erst neu reingekommen ist. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja funktionieren. Ich werde dann berichten.
Ich bin gespannt.
Wunderschön. Ich hatte ja auch, ich weiß nicht, das hatte Simon, glaube ich, aus der letzten Folge rausgeschnitten, dass ich nebenbei einen Impftermin bekommen hatte, während die Sendung lief.
Ja.
Beziehungsweise während, nicht ganz, aber wir hatten um 18 Uhr angefangen aufzuzeichnen. Das war auch gerade der Tag, als für die Prioritätsgruppe 3 geöffnet wurde. Und ich hatte dann nebenbei die ganze Zeit hier gesessen in dem Registrierungs-Workflow und dann so um 20.30 Uhr oder was, oder um 20 Uhr, während wir in der Aufzeichnung waren, und hatte ich dann plötzlich mich dann ausgeklinkt, weil dann halt die Seite dort weiterging und dann kam ich dann nochmal in die nächste Warteschlange und dann hatte ich dann tatsächlich nach irgendwie 4,5 Stunden Wartezeit dann meinen Impftermin bekommen. Also das hat dann doch tatsächlich funktioniert. Also so schlimm es ist, zumindest musste ich nicht in einer 4 Stunden Telefonwarteschleife hängen. Das sind irgendwie die niedrigen Maßstäbe, nach denen man irgendwie heutzutage vorgeht, aber naja.
Aber dann ist natürlich die Frage, für was ich dann einen Impfnachweis brauche, weil das könnte ich ja dann eigentlich auch mit der Corona-Warn-App gleich abfeiern. Aber naja, gut.
Okay. Wieso denn? Das ist vorgesehen. Das ist vorgesehen, dass
es Corona-Warn-App. Ja, aber also ich springe jetzt weiter.
Ja, ja, ich weiß.
Patch steht hier drin, Impfnachweis bis Ende Juni. Und da wäre ja das ganz sinnvoll, das dann gleich mit der Corona-Warn-App zu machen, weil der vertraue ich mittlerweile wirklich so weit, dass die halt meine Daten bei mir lässt und dann mein Zertifikat in dem Moment auch bei mir auf dem System.
Moll, das ist aber vorgesehen, dass die Corona-Warn-App das auch können wird. Es wird nur eine separate App geben, weil sozusagen sozusagen aus dem Impfnachweis kein Zwang zur Installation der Corona-Warn-App folgen soll.
Ah, okay.
Außerdem ist ja der Impfnachweis auch EU-weit. Du kannst ja jetzt nicht von EU-Bürgern in anderen Ländern verlangen, die deutsche Corona-Warn-App zu installieren. Abgesehen davon, dass sie es wahrscheinlich gar nicht können, weil die App-Stores wieder alle nationalisiert sind.
Und ich hoffe ja, die machen das ordentlich, so dass ich das auch auf meinem von Google befreiten Handy benutzen kann. Aber mal schauen. Ich bin da immer skeptisch.
Also was offenbar rausgekommen war, ist, dass dieselben Teams dafür verantwortlich sind, die auch die Corona-Warn-App gemacht haben. Also die entsprechenden Teams bei T-Systems und SAP. Transparenzhinweis, ich bin ebenfalls bei SAP angestellt, aber habe überhaupt nichts mit diesen Teams zu tun. Ich kenne die Namen auch nur aus der normalen Presseberichterstattung wie alle anderen. Und der Source Code dafür liegt bei GitHub. Das ist auch in den Shownotes verlinkt, die entsprechende Organisation, wo da offenbar jetzt gerade einiges an Aktivität ist. Ich bin ja gespannt, ob das jetzt bis Ende Juni tatsächlich funktionieren wird. Was so bisherige IT-Großprojekte angeht, die von Regierung gesponsert sind, habe ich da keine großen Erwartungen. Andererseits, die Corona-Warn-App kam dann auch doch schneller, als wir dachten. Und auch die neuen Funktionen, die da jetzt reinkamen, waren ja doch alle relativ zügig entwickelt. Als dann irgendwann mal der politische Wille da war, sowas wie eine Check-in-Funktion einzubauen, ging das da dann doch relativ schnell. Also in der Anhörung dazu, die jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen im Bundestag war, wo auch einer der Entwickler der CWA dabei war, meinte der, die Check-in-Funktion zum Beispiel, die wurde dann ja von 3 Wochen implementiert. Dann halt trotzdem erst halt im April bzw. im Mai, weil das halt erst der Punkt war, wo das RKI das angefragt hatte, die Funktion. Das hätte man halt alles auch nur im Oktober haben können, aber naja.
Auf jeden Fall kann man dann
besser spät als nie.
Kann man dann doch schon sagen, dass die CWA, es gibt nicht viele IT-Projekte in Deutschland, die erfolgreich sind, aber die CWA kann man doch dazu schätzen. Also die ist doch nicht dumm geworden, vernünftig umgesetzt. Dummerweise ein bisschen im Nachhinein dann wieder mit zu wenig Geld ausgestattet, um was du ja gerade ansprachst, dann Features nachzubauen. Also irgendwann wird sie dann einfach so als fertig betrachtet und das war's. bis dann halt wieder auch immer die Diskussion um Luca und sowas aufpoppte und dann doch sagt, ja, wir haben doch hier so eine Corona-Warn.
Aber das war ja jetzt in dem Sinne kein Geldproblem. Das war ja, wie gesagt, eher ein Entscheidungsproblem beim RKI, dass es diese Features nicht angefordert hat und die Entwickler, die das im Auftrag machen, natürlich nicht einfach irgendwelche Features sich ausdenken können, die nicht beauftragt sind.
Ah, okay.
Also von daher ist das eher ein Entscheidungsproblem und kein Geldproblem.
Wir bleiben beim Thema fragwürdige Entscheidungen von Behörden. Eine fragwürdige Entscheidung vieler Behörden ist ja, dass sie immer noch sehr stark auf Faxe setzen. Aber jetzt gibt es eine, wie es hier im Pad heißt, gute Nachricht für Antifaxer.
Naja, du hast mir jetzt natürlich meinen Joke kaputt gemacht. Wollte ja sagen, ich bin ein bekennender Antifaxer, also auf Deutsch. Ja. Fax,
du hast dir diesen Kalau ausgedacht, sehr gut.
Ja, ja, genau. Fax, das bringt immer so ein bisschen bei mir alle Rückenhaare, Nackenhaare hoch. Und ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich Kunden damit bestrafe. Wer zu mir Fax sagt, der bekommt dann eine doppelte Rechnung, wenn es ums Fax geht. Weil das ist einfach nur noch Stress. Also alleine der Signalaufgang von einem Fax zu erklären, von dem einen Gerät bis zum anderen, das ist halt, da sitze ich schon eine halbe Stunde da, um den Kunden das zu erklären, wie das heutzutage geht. Es ist halt nicht mehr wie damals, wo man ein Kabel zwischen den zwei Geräten hatte, sondern technisch gesehen, da sind zwar Kabel, aber die sind nicht mehr zwischen Geräten, sondern da ist halt noch ganz viel Software dazwischen und die ja diverse Probleme hat, genau.
Das ist auch die Argumentation, die hier gemacht wird. Das ist nämlich eine Veröffentlichung gewesen von der bremischen, dieser Ortsadjektiv heute, von der bremischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Und da wird halt dasselbe Argument vorgebracht. Also es ist eine interessante historische Zeitreise quasi für alle, die Faxe nicht so persönlich erlebt haben, wie das bei mir der Fall war. Galt ein Telefax noch vor einigen Jahren als relativ sichere Methode, um auch sensible personenbezogene Daten zu übertragen? Bei mir so im Kopf, was? So hat sich diese Situation grundlegend geändert. Sowohl bei den Endgeräten als auch den Transportwegen gab es weitreichende Änderungen. Bisher wurden beim Versand von Faxen exklusive Ende-zu-Ende-Telefonleitungen genutzt. Technische Änderungen in den Telefonnetzen sorgen jetzt dafür, dass keine exklusiven Leitungen mehr genutzt werden, sondern die Daten paketweise in Internet transportiert werden. Also halt Voice-over IP dann halt für Fax entsprechend angepasst oder das analog dazu. Und was Mohl auch gerade schon sagte, zudem kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass an der Gegenstelle der Faxübertragung auch ein reales Faxgerät existiert. Meist werden Systeme genutzt, die ankommende Faxe automatisierten E-Mails umwandeln und diese dann an bestimmte E-Mail-Postfächer weiterleiten. Aufgrund dieser Umstände hat ein Fax hinsichtlich der Vertraulichkeit das gleiche Sicherheitsniveau wie eine unverschlüsselte E-Mail, die oftmals mit der oft einsehbaren Postkarte verglichen wird. Also total on point, sehr gut. Ja, Faxe sind nicht datenschutzkonform, wenn man personenbezogene Daten überträgt. Und ich kann mich jetzt auch irgendwie nicht an einen Fax erinnern, was ich jemals gesehen hätte, was keine personenbezogenen Daten enthält in irgendeiner Form. Das geht ja schon mit Adressen los.
Ah, du kriegst keine Werbefaxe. Du kannst gern mal, ich kann dir gern mal einfach mein Fax-Postfach /E-Mail, wo das abgeworfen wird, auf dich weiterleiten. Mhm. Und dann wirst du sehen, dass da genug mit ohne personenbezogene Daten.
Ich krieg schon genug Spam.
Also so irgendwie Anti-Blitzer-Zeug. Also es gibt echt noch Leute, die so Faxing machen. Das war ja so in den 98, 99, 2000er Jahren ganz beliebt, irgendwie Faxing, wie heißt das, Faxing zu machen. Ich hatte selber für Kunden noch so Systeme ausgerollt, wo du dann am Tag 200 Faxe rausgeballert hast und dein Werbung sozusagen verschickt hast an deine Kunden. Und es gibt, das gibt es immer noch, und wenn du in der Firma bist und also meine Faxnummer ist nicht publiziert und trotzdem bekomme ich da Werbung drauf. Also die ist eigentlich bloß dafür da, weil ich Kunden leider Faxe einrichten muss und die mich dafür mit ganz viel Geld belohnen müssen, weil es tut einfach weh. Trotzdem bekomme ich da Werbung drauf. Also es ist unklar, woher die Faxleute diese Nummern haben, also das ist alles.
Ich hab eine Grand Unified Theory. Die Leute, die bis vor 10 Jahren oder so Werbefaxe gemacht haben und damit irgendwie die Umwelt zerstört haben durch den ganzen Papierverbrauch, die sind jetzt alle zu Bitcoin gewechselt und zerstören damit jetzt die Umwelt.
Du meinst, wir machen jetzt die Blockchain in Fax? Das wäre doch mal was. Ich glaube, das wäre
Fax-Blockchain.
Wir drucken ein Fax, auf das wir ein Fax drauf drucken und können so eine Chain bauen.
Ja, also zuletzt hatte ich ja was von gehört von wegen Denial of Service gegen reale Faxgeräte, ja. Sozusagen ein einen schwarzen Papierstreifen, den man einmal durch das Fax schickt und dann wieder zusammenklebt, sodass er im Kreis so lange gefaxt wird, bis auf der Gegenstelle das Faxpapier alle ist.
Oder der Toner?
Ah. Die Faxe damals waren Thermopapier, also da brauchtest du keinen, nie wirklich Ton.
Ah, das ist natürlich heimtückisch. Eieiei, von Hacks mit Faxen kommen wir jetzt zu Hacks mit Autos.
Ja, das ist der Moment, wo ich mich mal wieder einschalten kann in diese Sendung. Und zwar gab es einen typischen Hack wieder gegen komplexe Systeme, und so ein Tesla ist halt ein komplexes System. Und lustigerweise ging es wie immer über das Multimedia-System letztendlich zum Code Execution. Das heißt, Ralf Philipp Weinmann und Benedikt Schmotzle von Kunemon.io haben eine Sicherheitslücke entdeckt, die sie T-Bone genannt haben. Nicht das T-Bone Stack, sondern nur T-Bone, wo sie ziemlich schön darstellen und in einem Paper, das ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe, beschreiben, wie sie das machen, indem sie nämlich den Connection Manager angreifen, dort ein bisschen DNS injecten und dort bestimmte Bereiche überschreiben, um dann halt sich dort mit den Rechten eines Administrators im Auto zu bemächtigen, bis dahin, dass sie sogar dann halt dieses Auto komplett übernehmen können. Also vielleicht als Alternative zu Tesla kaufen, wäre es sich dann so ein Tesla sich kommen zu lassen. Einen kleinen lustigen Fakt an der Sache fand ich, dass das Haupteinfallstor ein WLAN war, das der Tesla ausstrahlt, beziehungsweise zu dem sich der Tesla routinemäßig verbindet, nämlich Tesla Service, dessen Passwort im Internet herumschwirrt. Und das Passwort ist, ich sag's mal kurz, U17R4H4RD, Klammer auf, 0R3. Das, wenn man sich ein bisschen drüber nachdenkt und vielleicht jetzt hier mal kurz Pause gedrückt hat. Ansonsten kann ich es auch verraten, es ist einfach ultra hardcore in Lead geschrieben.
Aber ja.
Also, wer ultra hardcore ist bei Tesla, kann jetzt quasi in alle Tesla Service WLAN.
Also, wir sind hier alle ultra hardcore auf jeden Fall. Müssten wir, glaube ich, mal im Hackerspace einfach als Netzwerk mit ausstrahlen.
Man muss sagen, das ist schon sicherer als das Passwort oder so. Also von daher.
Auf jeden Fall. Aber wir lernen auch daraus, dass es sinnvoll ist, den ESSEC einzusetzen, auch in Teslas. Also bitte nutzt mehr den ESSEC. Ich referenziere auf unsere Folge über DNS.
Unsere hunderte Folgen, die wir darüber gemacht haben.
Okay.
Aber ja, den ESSEC ist super. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle geholfen hätte, weil das da um so Forwarding ging und um so Memcopy-Sachen, die nicht geschützt worden sind. Und obwohl sie relativ aktuelle Software hatten, waren sie dann doch letztendlich anfällig. Wie gesagt, das Paper habe ich verlinkt, das kann man sich gerne mal durchlesen dazu.
Und wenn es um Multimedia-Systeme in Fahrzeugen geht, da hatte ich zuletzt auch mal aus Versehen in eBay rumgeklickt und dabei festgestellt, dass man da neue Geräte Multimedia für Fahrzeuge kaufen kann, die noch mit Android 7 ausgeliefert werden. Ganz große Klasse.
Nee, das ist eine Android-Version besser als mein altes Handy.
In dem Fall war es ja nicht Android-basiert, sondern es war halt schon relativ aktuelle Software. Aber die Frage ist natürlich jetzt, welche anderen Hersteller die auch benutzen. Also Tesla ist halt ein Linux-PC auf Rädern so. Und da kann man viele lustige Sachen mitmachen. Die hatten ja auch teilweise die Probleme, dass dieser Linux-PC sehr viele Logs geschrieben hat und diese Logs dann halt dazu geführt haben, dass da irgendwelche Flash-Bausteine ermüdet sind, was dann dazu geführt hat, dass dieses Auto nicht mehr fährt. Also es ist halt wirklich ein sehr komplexes System mit den üblichen Problemen solcher komplexen Systeme. Und deswegen, ja, wer dem nicht traut oder wer das halt versteht, der fährt halt irgendwie einen alten VW-Bus.
Ne, das war ja jetzt auch nur noch mal so ein Einwurf von mir, dass da sicherlich sich noch weitere lustige Sicherheitslücken in Infotainment-Systemen von Fahrzeugen finden lassen.
Aber so ein VW-Bus hat halt leider auch keinen Ludicrous-Mode.
Braucht's auch nicht. Der fährt von A nach B und schützt vor Regen. Die Frage ist halt wirklich, wie gesagt, wie es bei anderen Autos durchschlägt und was die dann halt für Probleme haben. Und das CERT in Deutschland ist wohl schon informiert und hat das wohl auch schon den Autoherstellern kommuniziert. Was da aber jetzt rausgekommen ist, weiß man nicht so genau.
Ich würde noch als Randbemerkung machen wollen, das soll jetzt nicht heißen, dass wir irgendwie Linux im Auto schlecht finden prinzipiell. Es ist schon eine gute Idee, wenn man sowas schon baut, dass man zumindest auf Komponenten setzt, die schon ja, wie es immer heißt, battle-tested sind, also die halt schon mal von vielen Leuten angeguckt wurden und wo die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass da noch drastische Fehler drin sind. Auf jeden Fall wird die Wahrscheinlichkeit von irgendwelchen komischen Sicherheitslücken höher sein, wenn man halt anfängt, selber Dinge zu frickeln. Ich will jetzt den Leuten bei Tesla nicht unterstellen, dass sie nicht kompetent sind, aber naja, man muss sich halt das auch nicht aufladen, den ganzen Kram nochmal zu bauen, wenn es das prinzipiell schon gibt. Und Linux ist ja durchaus sehr anpassungsfähig, was auch die Anpassbarkeit auf sehr kleine oder sehr große Systeme angeht. Das Problem ist dann tendenziell eher, was dann noch so da drauf gestrickt wird.
Die Erfinder dieser Lücke oder die Finder dieser Lücke haben das Ganze wohl auch schon mal vorher mit einer Drohne demonstriert. Das heißt, sie sind mit einer Drohne rumgeflogen und haben dann, ohne dass die Person im Auto etwas machen musste, dieses Auto dann halt übernommen. Also fand ich auch eine lustige Side-Note, dass man das mittlerweile auch quasi von der Ferne aus machen kann.
Also Amazon liefert dir als nächstes nicht nur dein Paket, sondern auch dein Hack.
Oder dein Tesla wird so ausgeliefert, der kommt dann zu dir
gefahren. Genau, dein Tesla. Ah. Der fährt dann hinter der Drohne hinterher. Und parkt vor deiner Tür.
Ja, also eine andere schöne Meldung, die ich gefunden hatte und die ich hier zur Sendung beisteuern wollte. Ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist, aber mir ist es in der Tat wirklich schon mal aufgefallen, dass wenn man im Signal da oder, keine Ahnung, in beliebigen Tastaturen und beliebigen Apps einfach mal auf diese Hautfarben-Icons klickt, dann gibt es die Möglichkeit, dass dort Hände und Daumen hoch und sowas in verschiedenen Hautfarben angezeigt wird, aber ein Symbol wird nicht in verschiedenen Hautfarben angezeigt, obwohl das eigentlich ja total einfach möglich wäre. Und zwar ist es das Unicode-Zeichen, zwei sich die Hand gebende Hände, wie sagt man das? Also quasi die zwei Hände, die ineinander einschlagen, und zwar so, wie man sich guten Tag sagt, genau.
Das, was man nicht mehr macht, seit wir Pandemie haben.
Ja, in der Tat.
Na, es gab doch auch das Fistbump-Emoji.
Das kommt als nächstes, oder diese Geste, die man macht, wenn man in christlichen Kirchen betet, also die Hände zusammenschlagen oder beziehungsweise sich begrüßt in bestimmten asiatischen Ländern und so, ist auch so eine Geste, wo man nicht genau weiß, was sie bedeutet. Beim sich die Hand geben könnte aber auch ein Beten sein. Ist es halt relativ klar, also man gibt sich die Hand. Die Frage ist nun, welche Farbe haben diese Hände? Und bei den meisten Systemen sind die einfach grundsätzlich gelb und werden halt nicht davon beeinflusst, was der Unicode der Hautfarbe dazu sagt. Also wir hatten ja schon mal eine Sendung über Unicode, Replacement Character oder wie was? I Love Unicode.
Genau, das war die Folge vom Juli 2018.
Sehr schön. Und dort konnte man halt schon ein bisschen lernen, wie sich so Unicode-Zeichen zusammensetzen. Oftmals halt auch durch Kombination verschiedener Unicode-Zeichen, die dann dazu führen, dass halt Hautfarbe plus Hand oder sowas dann dazu führt, dass diese Hand in einer anderen Hautfarbe dargestellt wird. Bei den sich händeschüttelnden Händen war das halt nie der Fall. Und das haben sie jetzt endlich gelöst. Das heißt, mit der Unicode 14, wahrscheinlich so 2022 oder Ende 2021 wird das dann in euren Telefon sein, werden auch diese Hände sich quasi mit verschiedenen Farben begrüßen. Und das, ja, wie gesagt, fand ich eine schöne Sache, weil da halt schon viele Überlegungen dahinter sind, welche Hautfarbe jetzt zuerst, welche Hautfarbe dann danach und gibt's das überhaupt, funktioniert das überhaupt? Ist ein schön zu lesender Artikel. Pressing Flash against Flash.
Ja, das ist schon sehr witzig hier, wenn ich hier durch diese Palette scrolle, dass es überall diesen Modifikator gibt. Nur bei dem Symbol nicht. Und
das steht ja, mitten, das ist mir auch schon mal, wie gesagt,
das steht mitten dazwischen. Wobei es natürlich bei dem Symbol eigentlich tatsächlich ein bisschen schwieriger ist als bei den meisten anderen, weil dort wollte man das ja eigentlich so, dass man sozusagen das für die beiden Hände individuell machen kann.
Genau, das ist halt dann der Fall.
Okay.
Demnächst.
Na, da bin ich
dann kannst du die verschiedenen Hände miteinander kombinieren.
Es gibt halt auch noch die zusätzliche Komplikation, dass man halt die Codierung so wählen will, dass ein älterer Client, der das noch nicht versteht, möglichst wenig Kaputtes anzeigt. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Aber na gut, dann können wir uns bald auch verschiedenfarbige Hände reichen.
In welcher Hautfarbe es diese Hände wahrscheinlich nicht geben wird, das ist blau. Und wenn euch mal wieder, wie immer, blau entgegenfällt, dann habt ihr wahrscheinlich eine AMD-Grafikkarte gehabt oder einen AMD-Chipsatz in eurem Computer gehabt, weil Windows hat es mal wieder geschafft, mit einem Windows-Update die Treiber von AMD kaputt zu machen. Und es ist dann wirklich so, dass dort der NVMe-Treiber einen Stopcode erzeugt, was heißt Bluescreen. Und danach kriegst du deinen Rechner nicht mehr hoch.
Also NVMe zur Erklärung ist ein neueres Interface für so Steckkarten, was hauptsächlich für schnelle SSDs verwendet wird und für so schnelle WLAN-Module.
Genau, dabei geht es um den X570-Chipsatz von AMD für Ryzen-Systeme, der halt einen NVMe-Treiber zur Verfügung stellt. Und ich weiß gar nicht, ist in dem Chipsatz auch Grafik mit drin oder ist? Nee, die ist, glaube ich, ein Prozessor mit drin. Also Grafik interessiert es also nie. Auf jeden Fall ist es so, dass also wir haben es ja jetzt, ich glaube, viermal hintereinander über irgendwelche Microsoft-Update-Fehler berichtet und auch dieses Mal müssen wir da wieder drüber reden. Microsoft ist halt echt kacke drauf, gerade was Updates angeht. Trotzdem empfehle ich noch jedem, macht Updates weiter. Es ist wichtig und solche Sachen, die helfen natürlich überhaupt nie weiter, wenn dann dieser große windelweiche Konzern dafür Geld verlangen will, weil dann kann ich auch wirklich, also die Softwarequalität, die nimmt halt unheimlich ab.
Also 4 Monate waren es noch nicht in Folge. Wir hatten im März die Druckertreiber, die Probleme hatten, und im April hatten wir auch was.
Na, die Exchange-Server, die haben wir noch vergessen.
Na, die waren, glaube ich, auch im März drin gewesen. Also ja, es waren 4 Meldungen in 3 Monaten. Also für den 4-Monate-Streak muss Microsoft nochmal liefern. Da werden wir dann sehen, was sich im Juni ergeben hat.
Wir sind da optimistisch, dass da auch sich wieder was findet.
Ich würde mich schon freuen, auch meine Nachtschlafzeit, wenn die einfach auch mal schaffen, mal einen Monat außerhalb der News zu bleiben. Also, aber hier ist der einzige Windows-Admin hier, bekennende Windows-Admin.
Mol, du hast jetzt gesagt, dass das 4 Monate in Folge passieren wird, deswegen wird das nächsten Monat auch passieren, da bist du jetzt selber schuld.
Wir geben zwar keine Finanzberatung, aber alle Aussagen in diesem Podcast sind rechtlich bindend.
Genau.
Auch und insbesondere welche, die Zukunft betreffen.
Also Microsoft muss liefern.
Und als nächstes kommen wir jetzt kurz zu einem Geheimdienst-Startup, nämlich Augustus Intelligence, was wir hier mindestens einmal auch schon mal erwähnt haben, als es irgendwie bei der Bundesregierung für sich lobbyiert hat. Und das hat jetzt einen Insolvenzantrag gestellt. Das heißt, offensichtlich sind wir das demnächst los und wir bedauern große deutsche Politiker, die für es gearbeitet haben, unter anderem Philipp Amthor, Hans-Georg Maaßen, Karl Theodor zu Gutenberg und August Hanning. Rest in Peace, Augustus Intelligence.
Ach, siehst du mal, jetzt schlägt wieder mir negativ zu gut, dass ich hier gar nicht die Reihenfolge der News hier noch sortiert hatte, ganz am Ende, weil ich wollte eigentlich die Lachnummer hier ganz ans Ende der ernsten News stellen, bevor wir dann in die Nachspielzeit kommen mit den App-Empfehlungen. Aber wir haben ja tatsächlich noch 2 Sachen, die wir sonst noch machen wollen. Wollt ihr noch was zu Augustus Intelligence sagen? Oder ist das einfach abgeheftet unter Lachnummer?
Ich wollte es eigentlich nur abschließen.
Wir heften das jetzt unter Augustus Unintelligent ab.
Naja, wartet mal. Ganz so genau zu Ende ist es noch nicht. Also ein Insolvenzantrag ist halt nicht so wie in Deutschland, so zumindest sagt das der Artikel, sondern es können Unternehmen auch quasi solche Sachen in den USA benutzen, um ihre Schulden zu rekonstruieren. Ein schönes Zitat aus dem Artikel fand ich auch, der Bargeldbestand sei bedrohlich niedrig. Also wenn sich jemand Bargeld übrig hat und die Trollerei perfekt machen will.
Na gut, aber das kannst du in Deutschland auch machen übrigens, also deine Schulden da restrukturieren.
Also ich hefte diese Story bis auf Weiteres ab in meinem dicken Ordner mit der angeblichen Wirtschaftskompetenz der CDU.
Sehr gut. Da ist da auch endlich mal was drin. ja, als nächstes hat der CCC eine Stellungnahme zu EID in Handys und so weiter veröffentlicht.
Oh, die ist ja wirklich druckfrisch, die ist von heute früh, ne?
Ja, genau. Deswegen habe ich die hier auch noch eingetragen.
Die kommt mal nicht von Linus. Wow.
Na, wir haben mehr als einen Sprecher.
Genau.
Ja, ja, aber die letzten, die kamen irgendwie alle immer von Linus.
Ja, das kann eventuell sein, je nachdem, wer halt dann zur Anhörung geht. Das mag durchaus sein, dass diesmal dann der Erdgeist eingeladen war zur Anhörung, die offenbar hier heute im Innenausschuss des Bundestages stattgefunden hat. Da hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, da können wir jetzt einfach in den Nachrichten gucken, was da rausgekommen ist dabei. Aber es ist, glaube ich, irgendwie nicht, dass das ein Thema ist, wo wir die großen Nachrichtenmedien drüber berichten.
So, wer hat's gelesen von euch?
Es ging halt darum, dass es da offensichtlich den Entwurf gibt. Also ja, es gibt ja jetzt schon länger die Möglichkeit, so eine EID-Funktion im Personalausweis freischalten zu lassen, wenn ihr einen neuen beantragt. Und
Da wir ja jetzt alles in Apps auslagern, gab es da jetzt offensichtlich den Vorschlag, dass man ja auch die EID in Apps auslagern könnte. Und ja, völlig überraschenderweise findet das der CCC nicht so richtig überzeugend.
Ja, ich meine, das wird für Hörer der letzten Stunde dieses Programms nicht überraschend kommen. Wir haben eben gesagt, dass wir unseren Telefon nicht genug vertrauen, um dort irgendwie $10 in Bitcoin abzulegen. Und jetzt sollen wir unsere gesamten persönlichen Identitätsdaten dort ablegen, inklusive Fingerabdrücke, die dann von extern ausgelesen werden können. I don't think so. Ja, das ist halt völlig offensichtlich. Das will halt niemand, diesen bescheuerten elektronischen Funktionen vom Personalausweis haben. Und jetzt soll das halt den Bürgern irgendwie in irgendeiner Form schmackhaft gemacht werden oder so, weil das Telefon hat man ja eh die ganze Zeit bei sich. Na, mal gucken, was da noch draus wird.
Wir dürfen gespannt sein. Und ansonsten gab es, aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon alle gehört, gewisse Probleme an der US-Ostküste, weil da eine große Pipeline, die von Texas irgendwie an die Ostküste geht, ausgefallen war, weil die nämlich mal wieder das Opfer von Ransomware geworden war. Und die wurde daraufhin abgeschaltet. Was in dem Zusammenhang zumindest am Anfang wenig berichtet wurde, ist, dass das offensichtlich in dem Fall nicht die Industriesteuerungskomponenten von der Pipeline waren. Also die Pipeline an sich hat noch weiter funktioniert, sondern es waren nur die Abrechnungssoftware, die nicht mehr funktioniert hat. Und ja, daraufhin wurde der Betrieb zeitweise eingestellt und in manchen Regionen gab es daraufhin wohl zumindest so leichte Benzinhamsterkäufe und so.
An großen Teilen der Ostküste tatsächlich.
Ja, genau. Und
Da merkt man dann wieder, was schlechte Software das Problem ist. Und ich muss dann ehrlich sagen, dass ich dort wirklich als Bestrafung es so sehe, dass sie einfach ihre Pipeline hätten auflassen müssen und das Zeug kostenlos abgeben müssen. Weil, gerade wenn man die Verwaltungssoftware von sowas angreifen kann mit so einem Ransomware-Angriff, dann macht man doch was falsch. Dann haben doch diese Firmen einfach nicht genug in IT-Know-how investiert, weil warum kann sowas passieren?
Ja, und ich bin da tatsächlich jetzt nicht allen Details gefolgt, aber wenn ich das jetzt nochmal aus meinem Hinterkopf rekonstruiere, was da noch so dran vorbeigekommen ist, dann war es in dem Fall wohl auch so, dass die angeblich wohl $5 Millionen Lösegeld gezahlt haben.
Ja, die Backups zu herzustellen. Genau, die Entschlüsselung.
Die Entschlüsselung hat dann aber nicht funktioniert oder war sehr langsam. Ja. Und daraufhin haben sie dann doch die Backups eingespielt. Also da verstehe ich tatsächlich nicht, wieso sie überhaupt probiert haben, sich darauf eingelassen haben, irgendwelches Lösegeld zu zahlen, wenn sie ja offensichtlich tatsächlich sogar sinnvolle Backups hatten.
Da haben sie wirklich einen unserer Hinweise umgesetzt und haben endlich mal ein Backup gehabt, denn wir wissen ja, kein Backup, kein Mitleid. Aber auf der anderen Seite haben sie jetzt wieder das Geschäftsmodell wieder validiert, denn die 5 Millionen Euro sind trotzdem geflossen und das heißt, es wird weiterhin, damit ist unter anderem sichergestellt, dass es auch in Zukunft Ransomware-Angriffe gibt, weil die Angreifer halt wissen, das funktioniert.
Also die konkrete Hackergruppe hat wohl angekündigt, dass sie ihr das jetzt einstellen will, weil sie wohl gleichzeitig auch die Kontrolle über einen Teil ihrer Hardware verloren haben und ein Teil des Lösegelds ist wohl auch verloren gegangen. Also offensichtlich läuft da alles etwas kreuz und quer, sowohl bei den Ransomware-Gruppen als auch bei den Benzinpipeline-Betreibern. Also offensichtlich ist da sozusagen die Realwirtschaft und die kriminelle Wirtschaft gleichermaßen inkompetent.
Tja, wenn man denkt, ne, irgendwie die normale Wirtschaft ist halt inkompetent, da gehe ich halt in die Kriminalität, ne? Und dann ist es halt derselbe gefriemelte Scheiß wie überall, ne? Das ist, nirgendwo kriegt man Qualität, das ist einfach frustrierend.
Soweit ich das verstanden habe, war das der Service-Branch von diesen Ransomware-Leuten, der da aufgegeben hat. Und zwar gab es da irgend so eine Bude, die diese ganzen Chat-Sachen zur Verfügung gestellt hat, so Ransomware-mäßig. Also es ist wirklich eine Industrie und da hat jetzt halt der Dienstleister aufgegeben und das tut gerade einige von den Ransomware-Anbietern total ankotzen, weil denen ist jetzt sozusagen der Service-Desk weggebrochen.
Oh, war ja. Also wir sehen jetzt hier kommen eine Marktkonsolidierung im Bereich der Ransomware-Customer-Services. Wir bleiben auf jeden Fall dran an der Geschichte.
Also es ist alles schon ein bisschen obskur und ein bisschen krass, also dass sich sowas erstmal aufbauen kann, solche Sachen und es ist, oh Gott, und dass das dann noch bei sowas wie einer Pipeline passieren kann. Das ist ja jetzt kein Bäcker von nebenan, der bloß 2000 Euro für seine IT im Jahr ausgibt, sondern da erwartet man schon bei den Einnahmen, die haben, dass die da auch mal ein paar vernünftige Admins einstellen und ein paar Leute, die sich dieses Thema angucken und die das dann so weit absichern, dass wenn da mal ein Rechner Ransomware drauf hat, dass, naja, dann gehe ich halt in den Keller, hole den nächsten Rechner und stell den hin, aber dass diese Ransomware überhaupt auf die Server, auf die Verwaltungssysteme kommt, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, ehrlich, also ja, also sowas darf halt nie passieren, heutzutage.
So, dann haben wir den frustrierenden bis lächerlichen Teil dieser News abgeschlossen und wir haben zum Schluss noch zwei App-Empfehlungen und dann ist tatsächlich auch unsere anderthalb Stunden schon bald wieder rum.
Genau, und die passen eigentlich schön zum Thema, weil die sorgen nämlich dafür, dass ihr eventuell von Ransomware befreit werdet. Genau.
Naja, das erste Add-on, was wir auf der Liste haben, ist nicht unbedingt gegen Ransomware, aber ein wesentlicher Einfallsvektor für solche Schadsoftware ist ja heutzutage irgendwelche Werbenetzwerke oder sowas, also Werbung, die im Browser angezeigt wird oder in Apps oder sowas. Denn die Mathematik ist ganz einfach. Wenn ich eine Webseite aufbreche und dann an die Besucher der Webseite Malware ausspiele, dann habe ich halt die Besucher von einer Webseite erreicht. Wenn ich ein Werbenetzwerk aufbreche, dann habe ich die Besucher von 1000 Webseiten erreicht. Also ist das offensichtliche Angriffsziel für den ökonomischen Hacker, für den ökonomischen kriminellen Hacker natürlich. Und dementsprechend ist es eine sehr sinnvolle Schutzmaßnahme, möglichst viel von dieser Online-Werbung zu blockieren. Das hat auch die Privatsphäre, den Privatsphäre schon den Effekt, dass man dann auch die meisten von diesen Tracking- und Überwachungselementen mit wegblocken kann. Und eines dieser Tracking-Elemente, was viele vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten, ist, wenn man eine URL für irgendeinen Artikel, vielleicht einen Webshop oder einen Artikel in einer Zeitung oder sowas anklickt oder vielleicht aus einer Mail bekommt oder sowas, dann sind meistens irgendwelche Parameter mit hinten drin in der URL drin, in der Adresse, die darauf deuten, wo es gerade herkam. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Produkt irgendwie bei Amazon gesehen habe auf der Webseite und schicke dann den Link an jemand anders und der klickt auf den Link drauf, dann kann an diesen extra Parametern Amazon erkennen, ach so, das ist jetzt zwar der Herr Müller, aber der hat den Link vom Herrn Meier bekommen. Und sofort gibt es da eine Information über die persönlichen Beziehungen dieser Kunden, die dann hergestellt werden kann. Und dafür ist hier in unseren Empfehlungen das Add-on Clear URLs. Das gibt es, denke ich mal, für alle gängigen Browser. Das ist ja heutzutage eher alles über dieselbe Schnittstelle, die solche Tracking-Elemente aus Internetadressen bekannter Anbieter entfernt.
Na, technisch gesehen macht das auch uBlock Origin, wenn du da zum Beispiel auf so eine Links draufklickst von Wiederverkäufern, dann tut er nochmal eine Zwischenseite dazwischen schalten und nimmt dadurch den Referrer weg. Also das ist auch ganz witzig, wenn du dir die Zwischenseite dann anguckst, zeigt er dir dann alle Links auf, die er so schätzt, wie diese URL ohne dem Tracking-Zeug aussehen könnte und da brauchst du dann bloß noch draufklicken. Also nächstes Tool halt uBlock Origin, kann man auch empfehlen.
Okay, das kenne ich tatsächlich noch nicht, diese Vorschaltseite. Kann eventuell sein, dass das doch daran liegt, dass ich allgemein Linkhygiene betreibe, aber da werde ich mal Ausschau halten. Ja, uBlock Origin kann ich persönlich auch empfehlen.
Ja, klick mal bei Google mit dem uBlock Origin aktiviert auf Google Shopping und dann wirst du das sehen.
Ich habe sowieso schon extra Plugin, was diese Google URLs von vornherein wegräumt und wieder zurückrendert und das Richtige. Wenn uBlock Origin das kann, ist das natürlich eine hilfreiche Information, weil ich dann einen Add-on mehr wegschmeißen kann.
Okay, und ich persönlich benutze noch ein extrem wichtiges Tool, was mich vor meinen Kunden beschützt. Das klingt jetzt böse, aber das heißt NoScript. Ich habe dann immer so Kunden, die rufen mich an, unsere Webseite ist kaputt. gehen Sie mal auf die Website und gucken mal, was wir dort so sehen. Und das Problem daran ist halt, es ist dann wirklich halt so, dass die Webseite übernommen wurde, weil die seit 5 Jahren niemand mehr dort das WordPress oder was auch immer geupdatet hat. Und dann hat man dort irgendwelche bösartigen JavaScripts drauf, die da ausgeliefert werden, die dir dann selber den Rechner verschlüsseln oder irgendwas Bösartiges damit machen. Und da gibt's halt ein Skript, das sorgt erstmal grundsätzlich dafür, ein bisschen JavaScript-Hygiene zu machen. Das sorgt nämlich dafür, bekannte JavaScript-Sachen wie sowas wie jQuery oder Cloudflare oder sowas, die kann man freigeben und die werden auch immer
freigegeben. Also so Standard-Funktionsbibliotheken, die so in allen möglichen Webseiten verwendet werden.
Genau, die werden auch immer freigegeben, aber alles, was ich nicht kenne, blockt das Ding dir weg. Was manchmal so ein bisschen den Nachteil hat, dass Webseiten damit unnutzbar werden. Also gerade wenn Webseiten sowas wie das Google Capture, dieses Recapture benutzen, das ist dadurch, also das kann man dadurch
ja, gar nicht benutzen. Google hasst dich, wenn du JavaScript aushast, weil sie dich ja nicht ordentlich tracken können und alles. Und bist du halt unten durch bei denen und dann kannst du halt erstmal bevor du irgendwas machen darfst, erstmal 10 Minuten irgendwelche Verkehrsschilder identifizieren.
Nee, das startet ja mit NoScript gar nicht.
Ja, ich meine, wenn du halt dann nur so viel JavaScript anhast, dass gerade so dieses Capture-Ding geht, weil man das halt unbedingt dann braucht, um weiterzukommen.
Ja, naja, derjenige, der JavaScript dann hat, der sieht dieses Capture nie mit den Verkehrsschildern, weil diese auf der Webseite, auf der gesamten Webseite dieses JavaScript von dem Recapture eingebunden ist und das wiederum überprüft, ob du sozusagen dich wie ein Mensch durch die Webseite durchhangelst oder ob du eine Maschine bist. Wenn du sozusagen direkt auf die Webseite gehst, was man ja machen könnte, man könnte ja einen Link klicken, auf den man direkt auf die Webseite geht, dann sagt Recapture, oh Gott, du könntest ja auch ein Computer sein und deswegen zeige ich dir mal hier Fahrräder an oder Feuerhydranten oder was auch immer, die man dann anklicken soll. Der Witz ist übrigens, probiert's, man kann auch sehr oft irgendein anderes Bild anklicken und man kommt trotzdem durch. Das ist auch sehr interessant, also weil die machen davon nämlich auch die Hälfte noch Bilderkennung, damit räumst du denen ihre KI auf und tust sie noch ein bisschen nach verbessern. Also,
und es sind üblicherweise immer 3 von 9, die du auswählen musst.
Genau. Es ist halt, auf jeden Fall ist dieser Trick, den die bei Recapture machen und damit tracken die dich natürlich unheimlich, dass die auf der gesamten Webseite, also ich sag bloß sowas wie Host Europe, ich gehe auf die Webseite hosteurope.de, klicke mir noch an, was ich vorher, hier, das kann ich dem Kunden empfehlen und hier nochmal einen Mail-Hoster und hier und danach sag ich, jetzt logge ich mich mal bei dem Kunden ein. So, dann logge ich mich bei dem Kunden ein, gebe mein Passwort Benutzername ein und merke von dem Capture gar nichts, weil die nutzen halt, die tun mein Verhalten auf der Webseite über JavaScript tracken und wissen dadurch, dass ich ein Mensch bin. Die wissen auch natürlich nicht bloß, dass ich ein Mensch bin, sondern auch, dass ich meinen Kunden gerade ein neues Mailpostfach verkaufen will. Also Recapture ist schon so ein Ding, was schon so ein bisschen krass ist, wenn man sich da mal anguckt,
wie das funktioniert. Machen Captures auch beim Login mit Passwort?
Ja, ja, es geht ja darum, dass du kein Computer bist. Die wollen ja, dass du kein
Bot
bist.
Ja, ich meine, das würde ich halt eigentlich dadurch zeigen, dass ich halt mich da irgendwie gerade meinem richtigen Credentials angemeldet habe. Also ich kann halbwegs verstehen, wenn man sagt, so ein Registrierungsprozess, wo man einen neuen Benutzerkonto anlegt, dass man da so ein Recapture einmal erfordert, weil da gibt man halt quasi dann nur einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein und man will halt nicht kreuz und quer durch die Gegend Leute an nichts damit zu tun haben, die E-Mail-Adressen irgendwelche Mails schicken lassen für Registrierungsprozesse, dass man dann halt da sagt, da muss man das einmal bestätigen. Das kann ich noch gerade so halt nachvollziehen, auch wenn ich deswegen nicht unbedingt Google verwenden wollen würde dafür, für das Capture-Zeugs aus den bekannten Gründen. Aber ich kann verstehen, dass es da einen Bedarf für ein Capture gibt. Aber wenn ich mich anmelde mit Nutzernamen und Passwort, dann habe ich doch schon bewiesen, dass ich bin. Dann ist doch dieses Problem nicht mehr mit irgendwie, da kann jemand ankommen und 100.000 Mal anklopfen oder sowas. Oder beziehungsweise wenn, dann würde ich das durch Standard-Rate-Meeting lösen.
Na, da kann jemand aber eine API bauen, die du nicht willst, dass er die baut oder sowas. Oder also ich hatte da mit Host Europe schon gemailt und also ich empfehle ja immer alle ISPs außer Host Europe. Also, weil echt, ich habe es halt auch nie ganz verstanden, warum, wie gesagt, im drüber nachdenken, so ein bisschen mit viel Kopfschmerzen verstehe ich es, aber da muss ich schon ganz viel Kopfschmerzen
haben. Ja, das macht aber zum Beispiel, Zoom macht das ja zum Teil auch und so. Also das ist jetzt tatsächlich nicht so, dass es nur Host Europe macht. Also es ist tatsächlich ein verbreitetes Phänomen.
Ja, ja, ist ja auch eine ein Google-Tool. Also, dass die nicht bloß einen Kunden haben, ist mir schon klar.
Nee, aber dass Leute das auch einbinden, selbst wenn du dich da mit Credentials irgendwo einloggst.
Auf jeden Fall ist das kann man Recapture nicht benutzen, wenn man NoScript hat. Auch wenn du es nur installiert hast. Auch wenn du es freigibst, das funktioniert nicht, weil die, weiß ich nicht, was die für JavaScript-Routinen darin benutzen. Auf jeden Fall habe ich mit meinem Standard NoScript-Version 11.2.7 nicht hinbekommen. Also das geht schon seit Jahren, nämlich da irgendwie einzuloggen. Also dafür hat man ja, sollte man ja verschiedene Browser haben, halt einen mit, einen ohne und so weiter und so fort.
Also ich muss auch sagen, ich hatte früher mal U-Matrix, was sowas Ähnliches ein bisschen macht wie NoScript. Also NoScript geht noch weiter, aber U-Matrix ist so ein bisschen ähnlich, mit einer etwas anderen Benutzeroberfläche. Und ich bin dann auch irgendwann zu einem reinen Adblocking-Ansatz mit uBlock und so weiter gewechselt, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte, mich ständig damit auseinanderzusetzen, dass Webseiten links und rechts kaputt sind. Ich habe dann halt stattdessen meinen Browser ein bisschen stärker zugenagelt, was die Tracking-Resistenz angibt. Also es gibt da so im Firefox so ein paar versteckte Schalter, die man noch umlegen kann, um es den Tracker ein bisschen schwieriger zu machen. Das ist teilweise auch was, was Webseiten bricht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber kenne ich halt mittlerweile. Da weiß ich mittlerweile, was ich zu tun habe. Ist nicht unbedingt für den Allgemeingebrauch zu empfehlen, aber wer sich damit auseinandersetzen will, der findet entsprechende Anleitungen im Internet, was man in Firefox im User.js setzen kann, um noch mehr Dinge zuzunageln. Wir haben noch einige andere Tools in den Shownotes drin verlinkt, beziehungsweise jetzt gerade stehen sie nur da, aber ich werde noch überall Links hinzufügen, mal so kurz durchzunennen, wo wir schon mal beim Thema Überwachungsblocker sind, was man noch so alles machen kann. Wir hatten jetzt Clear-URLs, wie gesagt, als aktuelle Empfehlung. Wir hatten NoBlock, NoScript, uBlock Origin. Aus der Kategorie Adblocker, Tracking-Blocker ist auch Pi-hole zu nennen. Das ist eine Appliance, also etwas, was man sich auf ein separates Gerät installiert, so wie der Name suggeriert, normalerweise auf dem Raspberry Pi, und was dann als lokaler DNS-Server fungiert. Und die ganzen DNS-Anfragen für bekannte Werbedomains, also für Google DoubleClick oder sowas oder für irgendwelche Facebook-Tracking-Domains und sowas, dann alle ins schwarze Loch schickt. Das ist dann der Hole-Anteil vom Namen, also das Black Hole an der Stelle. Und dadurch wird tatsächlich schon relativ viel an Werbung lahmgelegt, insbesondere was auch irgendwie so Telefon-Apps angeht, wo man vielleicht normalerweise von Werk aus nicht so den Zugriff hat, dort zu blocken. Über so eine DNS-Blockade kann man da schon relativ viel reißen.
Wir wissen sogar, wie groß das Loch ist. Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 ist das Loch groß.
Ja, genau. Home sweet home. Was übrigens Werbeblocker auf dem Telefon angeht, hat Simon hier auch Blockada empfohlen. Braucht man dafür eigentlich Root?
Nein, brauchst du nicht. Das macht sozusagen ein lokales VPN auf und blockt dort auch Dinge weg.
Ah ja, sehr schön.
Kann ich das auch auf meinem 5 Jahre alten Fairphone mit einem schlechten CPU nutzen oder ist das CPU-fressend?
CPU-technisch musst du mal ausprobieren, aber du kannst es auf alle Fälle in deinem F-Droid finden.
Es wirbt eigentlich damit, dass es akkuschonend ist.
Okay. Ja, stimmt. Ja, das stand da extra, ja.
Nicht akkuschonend ist meine letzte Empfehlung, die ich dir im Podcast hier nicht vorenthalten würde, nämlich eine Vögel-App. Es geht um Vögel.
Nicht und das,
wenn
was ihr denkt.
Quasi, wenn ihr spazieren, ja genau deswegen. Wenn ihr spazieren geht und wissen wollt, wieso Vogelstimme, was ist das eigentlich? Gibt es eine App, die wurde zwischen der TU Chemnitz und der Cornell Lab of Ornithology gegründet und gebaut. Es ist leider nicht im F-Droid verfügbar, bevor hier die Frage kommt, wenn ihr das quasi unter Privatsphäre-Settings benutzen wollt, gibt es aber den gesamten Quellcode des Modells, der AI dahinter auch auf GitHub und ihr könnt euch das dann lokal bauen und auch lokal testen, ob das funktioniert für euch. Wenn ihr das aber bei euch auf einem Telefon benutzt habt, immer im Hinterkopf, dass es diese Sounddateien, die es dann aufnimmt, also das Vogelzwitschern, dass es das dann in eine Cloud hochlädt und dort eine AI losgeht und rausfindet, um welchen Vogel es sich handelt, es dann schön als Wikipedia-Link anzeigt, sodass ihr dann den Vogel auch suchen könnt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich jetzt benutzt und kann ich nur empfehlen. Eine schöne Vögel-App.
Sehr schön. Das ist doch eine wortwörtlich gute Schlussnote für dieses Nachrichtenpotpourri heute. Dann denke ich mal, haben wir diese Folge ganz gut überstanden. Wir haben auch für den nächsten Monat schon eine Idee, was wir machen könnten, aber davon könnt ihr euch dann überraschen lassen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt und uns nicht sowieso im Radio hört, wo wir jeden vierten Dienstag im Monat um 21.30 Uhr bis 23 Uhr zu hören sind bei Coloradio in Dresden und Freital, 98,4, 99,3 oder was andersrum, die Kommazahlen. Irgendwo in der Gegend könnt ihr, sofern ihr noch einen entsprechenden Regler habt, den hindrehen. Da hört ihr uns live. Ansonsten findet ihr uns in allen gängigen Podcast-Apps oder alle Folgen zum Nachhören auf c3d2.de unter dem Menüpunkt Pentaradio. Feedback gerne an pentaradio@c3d2.de. Und dann denke ich, haben wir es für dieses Mal.
98,4 und 99,3.
Dann halt das.
Tschüssi.
Gute Nacht.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Goodbye.